Herzlich willkommen zurück bei Bodybuilding FM mit Episode 153. 53, eine 3 hinten. Wir sind nämlich heute auch nur 3 Leute, passt ja gut. Armin leider kurzfristig abgesagt, er liegt mit Gliederschmerzen im Bett. Der wird dann nächstes Mal dabei sein. Also Armin, wenn du das hörst, gute Besserung, erhol dich gut. Und wir drei rocken das heute zu dritt. Nämlich heute Raoul dabei. Raoul kommt aus der Schweiz und hatte mich mehrfach gefragt, ob er seine Geschichte, die anscheinend spannend ist, hier im Podcast mal kundtun darf. Und da wollen wir ihm auf jeden Fall heute mal die Bühne bieten. Also, ich weiß nicht, wie groß dein Dialekt ist, aber ich hoffe, du kannst deine Story gleich im perfekten Hochdeutsch wiedergeben. Erzähl erstmal, wer du bist, wie es dir geht, was du machst. Und siehst aus, als würdest du im Fitnessstudio sitzen, aber sind das zwei Kardiogeräte da im Hintergrund oder nur eins? Nee, nur eins.
Das ist nur ein Kardiogerät, das ist ein
Okay.
Fahrrad. Das kann ich jetzt mittlerweile wieder gebrauchen, zum Glück. zu mir. Ich bin Raoul, ich bin 22 Jahre, werde jetzt im Sommer 23 tatsächlich. Und mache jetzt ungefähr seit 3 Jahren Bodybuilding aktiv. Habe meine erste Wettkampfdiät 2023 gemacht mit 19 und konnte da Schweizer Meister werden. Und ja, habe dieses Jahr mein Classic-Debüt gegeben auf der NPC, konnte auch auf dem Regional gewinnen, also meine Klasse und dann auch den Junioren wieder. Und ja, wollte tatsächlich noch den ein oder anderen Pro-Qualifier mitmachen und konnte dann leider nicht antreten wegen der Problematik, die ich dann vielleicht eben noch erzählen werde.
Ja.
Oder ja, genau. Bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
Ach Quatsch. Das ist ein ganz normales Gespräch unter Bros hier, von daher fühle ich wie zu Hause. Wir sind nur zu dritt, hört eh keiner an.
Safe.
Alles klar, oder was gibt's bei dir Neues? Wie geht's dir? Schön, dass du auch da bist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, alles entspannt soweit. Ich habe heute ein phänomenales Pool-Training gehabt. Also aktuell Training macht wirklich mega, mega Spaß, obwohl wir wirklich noch nicht mal im Aufbau sind. Das ist echt ganz cool. Habe heute auch YouTube-Vlog gedreht und da auch noch ein bisschen drüber erzählt, auch mit den Steigerungen vom Gewicht, dass ich da wirklich so der Prep fast schon ein bisschen gebrannt mag durchworden bin, dass ich einfach gemerkt habe, Junge, wirklich Gewichte steigern, muss nicht der 5-Kilo-Schritt sein, macht da wirklich mal mit 1,25, wenn es halt mal kein Progress ist, dann ist es auch okay. Aber ich arbeite da wirklich gerade super, super viel mit diesen kleinen Microplates, also 1,25, 0,25, und das macht halt wirklich Spaß, weil ich wirklich in jedem Training gerade die Reps für letzte Mal matche, fast jedes Training, und dann aber halt trotzdem halt Gewicht draufpacken kann, auch wenn es nur 0,25 Kilo sind. Aber es ist halt trotzdem eben mega cool. Und ja, Essen. All die mich kennen, wissen ja, dass ich sehr viel gerne esse und auch da schon meine guten 8000 Kalorien gehabt habe in der Peak-Off-Season. Jetzt haben wir aktuell 6, Essen geht super gut rein, null Probleme. Klar, vom Timing her muss man ein bisschen schauen, weil der Workload aktuell auch recht hoch ist, dass es halt dann irgendwie so ein bisschen kombinierbar bleibt und man sich jetzt irgendwie gefühlt dann mehr Zeit beim Essen verschwendet und da es mal weniger produktiv ist. Das ist immer das Einzige, was dann bei den großen Mahlzeiten so zum Nachteil wird.
Arbeitest du auch
Aber
beim Essen? Also hast du dann trotzdem ein Handy in der Hand, wenn du isst, oder machst du dann was komplett anderes?
nee. Also wenn ich esse wirklich, dann lege ich das Handy nicht weg. Ich schaue aber ein Video, mache aber ja keine Arbeit. Also das ist dann schon so, wo ich dann Zeit für mich irgendwo habe. Aber wenn du natürlich alle 1,5 Stunden isst, dann und da irgendwie auch ein Meal dann, ja, bei den Mengen fast 200 Gramm Reis, Rohgewicht pro Mahlzeit hast, dann ist natürlich schon irgendwo, dass da auch Zeit drauf geht, die natürlich auch dann fürs Arbeiten irgendwo hätte genutzt werden können. Aber damit das Essen super gut schmeckt, nehme ich die Pausen sehr gerne an. Und ja, genieße es einfach, dass ich halt da so viel
Auch
essen
für den
habe.
Kopf mal gut. Ne?
Ja, sowieso.
Oh, du machst mal so wie David. Der meinte, hat heute in seiner Story gehabt, er ist das dritte Mal in Folge, jetzt 41 Stunden in Folge wach oder so. Also auf jeden Fall schon wieder.
Der ist auf Zypern gerade, glaube ich, ne?
Ja,
Oder
der ist auf
Ukraine.
Zypern.
Ja.
Das ist ein Typ, ey. Einfach 41 Stunden wach. Nee,
Ja,
aber auch zum
das.
Training ist ein guter Punkt. Kennt ihr diese Einheiten? Ihr habt da nicht keinen Progress, aber ihr geht aus dem Training raus mittlerweile und denkt trotzdem, Alter, das war eigentlich ein richtig geiles Training, weil ihr einfach alles so gut gespürt habt. Und früher, so mit dem Kopf von früher, wo man sagt, ey, ich muss Progress erzwingen, wäre es nicht so geil gewesen. Ne? Und auch das Muskelgefühl ist ein ganz anderes. Ich finde, das ist so ein bisschen Bodybuilding erwachsen werden, dass man sich nicht mehr so auf diesen Progress versteift und sagt, ey, ich muss hier jetzt mal mehr Reps oder mehr Gewicht machen. Wie ist es bei dir, Raoul? Hast du da auch, wie trackst du das? Oder bist du immer auch jemand, der Wiederholungen jagt und vorher ins Logbuch schaut und danach mit seinen Tränen die Zahlen verwischt, wenn er mal keinen Progress erzielt?
Also ich mache natürlich alles im Logbuch, bin aber mittlerweile auch so, dass wenn ich merke, ich spüre die Übung nicht so gut mit dem Gewicht, gehe ich manchmal auch runter und habe schon oft auch reduziert. Und ich bin eher jemand, der wirklich auf Muskelgefühl geht und so, also das Gewicht, das ist irgend so ein, eher so eine Nebensache. Ja, genau. Und jetzt mittlerweile, ja, muss ich halt auch mich damit abfinden, ein bisschen leichter wieder zu trainieren. Genau. Also.
Wobei ich sagen muss, Muskelgefühl ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Weil gerade für Anfänger, die dann sagen, aber ah, beim Beinstrecker mache ich 20 Wiederholungen plus, da brennt mein Muskel so krass, ich merke ihn so heftig. Das ist aber dann halt so ein metabolisches Ding, was dir halt für muskelauftechnisch als auch nicht so krass den Mehrwert bringen wird. Ne? Also wir können das natürlich einschätzen und differenzieren, was da jetzt ein gutes Feeling ist bei meinen Dingen. Auch gerade Rücken ist ein gutes Beispiel oder Brust zu so halten, ne? Wo es wirklich um ist ein bisschen Filigranarbeit geht, kann man fast schon sagen. Aber für einen Anfänger, der dann halt sagt, okay, ich merke natürlich jetzt irgendwo einen Hackenschmidt, auch wenn die Ausführung gut ist, weniger als irgendwie jetzt einen Strecker mit 20 Wiederholungen plus, dann würde ich halt auch dazu dann sagen, bleib bei der Hackenschmidt mit einer guten Ausführung, auch wenn du da jetzt halt bei den Muskeln nicht so krass spürst dabei bei den Wiederholungen, gerade wenn du wenig Wiederholungen eben machst. Als jetzt sich am Strecker zu verausgaben, einfach nur unnötige Ermüdung anzuhäufen.
Ja, auf jeden
Musst
Fall.
einfach einmal gelernt haben, wie es ist, dich richtig aus dem Leben zu schießen. Ne? Wenn du weißt, wie das ist und wenn du es mal ein paar Mal gemacht hast, dann kannst du deine Intensität immer besser einschätzen als jemand, der es noch nie gemacht hat. Ne? Deswegen sage ich auch zu den Leuten, von mir aus, geh mal zu Heiko Kalbach ins Personal Training, mach das einmal mit, damit du weißt, wie dein Körper sich wirklich am Limit anfühlt. Jetzt einmal ganz dahingestellt, ob es irgendwie sinnvoll ist, dann am Ende vom Leg Day einfach nochmal Fahrrad mit Steigung zu machen. So, ne? Aber du bist danach fertig und du weißt, wie es sich anfühlt. Ne? Da hat man auch einen Vorteil tatsächlich, wenn man aus anderen Sportarten kommt. Ne? Zum Beispiel, wenn ihr aus irgendeinem Ausdauersport kommt und dieses kardiovaskuläre Versagen hat, schon kennt, das ist nochmal ekliger als Muskelversagen. Ne? Wenn ihr wirklich so keinen Schritt mehr laufen könnt, weil die Lunge brennt, ich weiß nicht, ohne du hast Handball gespielt, ne? Ich weiß nicht, ob du das so richtig krass kennst, aber wahrscheinlich schon.
Ja,
Ja,
ich
ja.
auch.
Achso, meinst du Raul oder Ole?
Nee, du hast Handball gespielt. Ich weiß nicht, ob Raul auch Handball gespielt hat. Das wäre ein Zufall.
Nee, ich habe Fußball gespielt,
Nicht,
7 Jahre.
ja. Ich habe beides durch. Und ja, klar, das ist halt, du musst irgendwann mal die Grenzen so ein bisschen im Körper kennen und mal wissen, was wirklich dann so ein ekeliges Gefühl ist. Irgendwo auch nach dem Tag Hackenschmidt, meinetwegen. Also, Moritz und ich wissen es ja von Stefan Kienzel. Ich war auch bei Stefan früher gewesen, wo er im Hackenschmidt-Satz, ich glaube, im dritten oder so Rest Pause eingetragen hatten. Alter, jetzt 3 Sätze zu machen, wäre schon genug viel an der Übung. Und dann noch ein Rest-Pause-Satz. Das ist halt so, da haben wir ihn wirklich abgeschossen und war danach wirklich, wirklich fertig. Und so ein Gefühl halt mal für den Anfänger einmal zu wissen, was es heißt, ans Limit zu gehen, ist da echt schon viel wert. Ja.
Ich weiß noch, gute alte 15 bis 18, Stefan Kienzle-Satz bei der Hexquad am Ende nochmal.
So nämlich.
Und dann hat man automatisch schon so einen Rest-Pause-Satz gemacht, weil man nach 3 Wiederholungen schon mal so 10 Sekunden Pause gemacht hat. Dann hast du nochmal 5 Wiederholungen gemacht, dann wieder Pause. Das heißt, du hast schon, also du hast dich so aus dem Leben geschossen. Ja. Ja, aber mittlerweile, wenn ihr mal das Training von Nick Walker und so weiter anschaut, das ist ja unglaublich, auch im Brusttraining. Habt ihr das Video gesehen von dem, das Neueste? Könnt ihr sonst mal
Nee,
abchecken nach dem
ich
Podcast.
tatsächlich nicht.
Der trainiert da wirklich so Push mit 2 Platten pro Seite oder so, wo jeder, der jetzt irgendwie 60 Kilo weniger wiegt als er, das auch bewegen könnte. Aber die bewegt das so kontrolliert. Da ist natürlich aber auch wieder die Frage, Nick Walker braucht nicht mehr Muskeln und er hat seine Muskulatur auch nicht so aufgebaut. Ne?
Ja, eben.
Ob er es einfach macht zur Verletzungsprävention, einfach als Muskelerhaltreiz, weil wir wissen ja alle, der Muskel braucht wirklich wenig, um erhalten zu werden und wirklich viel, um zu wachsen. Ne, im Verhältnis. Das ist halt so die Sache. Ne? Aber ich habe auch schon überlegt, ob ich das bei meinen Beinen so mache, weil ich habe echt so Knieprobleme aktuell. Es ist zum Kotzen, ob ich da wirklich vielleicht so mal Intensitätstechniken mache, um einfach die Knie mehr rauszunehmen und den Muskel wirklich trotzdem irgendwie in den Haltreiz zu setzen, weil meine Beine müssen jetzt nicht so krass wachsen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, deine Beine sind ja wirklich maximal, also da musst du ja echt nicht viel machen, dass die, theoretisch willst du einfach nur das Ganze ausgleichen, oder? Dass du wirklich im Oberkörper auf das Level der Beine kommst? Oder war es
Ja,
da jetzt
schon.
der von den Judges der das Feedback gewesen?
Ja, im Endeffekt, Open Bodybuilding geht natürlich immer noch mehr. Und es ist natürlich auch geil, wenn du auf die Bühne kommst und alle wissen,
Klar.
du hast die krassesten Beine so. Ne? Das ist ja
Ja.
auch mal so ein Effekt wie von Carlos Thomas Jr. oder jetzt dem Polen, diesem David, der Dritter auf der FIBO wurde, der einfach so fette Quads hat oder auch so Mike.
Ja.
Das ist schon cool, oder Rubiel. Ne? Und da ist natürlich auch noch mehr drauf. Aber ich will natürlich jetzt kein Risiko eingehen, meine Knie komplett zu schrotten, dafür, dass muskuläre Stärke so. Ne? Also das wäre ja schön
Ja,
doof, ne?
und vor allem dadurch vielleicht Ermüdung einfach unnötig anhäufst, die du auch ein bisschen reduzieren könntest, trotzdem Progress machst, dafür bei deinem Oberkörper in den schwächeren Bereichen noch was aufholen kannst, ne? Ein
Ich
bisschen
mache immer
verteilen.
so einen 100er-Satz von Max Madsen früher. Weißt du noch, der Max Madsen hat früher immer jedem 100er-Sätze aufgeschrieben beim Beinstrecker oder fast jedem.
Musste gestern einmal machen, habe ich noch
Ja,
trainiert.
ja, ja. Geil. Wie ist es eigentlich mit Bodybuilding in der Schweiz, Raoul? Gibt's da, ist es, lebt Bodybuilding in der Schweiz oder würdest du sagen, gerade im Vergleich zu Deutschland oder Österreich, also in dem Rest der Dachregion, ist Bodybuilding schon größer? Weil ich kenne so ein, zwei Leute, ich glaube, ich kenne Janis Karrer und ich glaube diesen, ach, wie heißt der von Max? Patrick, heißt der Patrick, der
Ja,
Open Pro geworden ist?
genau, der heißt Patrick.
Ich glaube, da gibt es nur zwei Open Pros und ich weiß gar nicht, sonst noch Pros
Das war nicht
gibt.
der Ennis, von
Ja.
der auch bei der GA-Crew ganz früher dabei gewesen ist, mit Patrick Reiser und so ein bisschen, der dann auch bei Kienzel gewesen ist und den Switch von Netty zu Enhanced gewagt hat.
War nicht bei Erdem im Coaching auch?
Der ist jetzt bei Gabriel, also GMFit, das ist ein Schweizer Coach.
Mhm.
Genau, der hat auch dieses Jahr, also der war, ist mit mir gestartet auf dem Regional, hat auch sein Open-Debüt gemacht, aber konnte jetzt doch keine Pro-Card sichern, deswegen, ja. Aber zur Frage, also Schweizer Body, also in der Schweiz ist Bodybuilding nicht so groß, würde ich mal behaupten. Ist eher eine kleine Bubble, man kennt sich sehr gut untereinander. Und auch immer im Regional ist ziemlich so ein Fest, würde ich mal behaupten. War jetzt auch meine erste NPC-Show. Also ich war vorher noch nie auf einem NPC-Wettkampf, auch zum Zuschauen. Deswegen kann ich nicht viel groß dazu sagen. Aber ja, also ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner als in Deutschland. Und ja, von den Gyms her würde ich mal behaupten, ist es auch recht. Also hat gute Gyms, aber natürlich nicht auf dem Standard wie ein Invictus-Gym. Genau.
Aber wie kommt, dass das Bodybuilding ja nicht so groß ist? In Österreich ist Bodybuilding ja auch ziemlich groß, mit den Top-Body-Gyms, Das Gym, generell der ganzen Wien-Bubble. Warum gibt es sowas in der Schweiz nicht?
Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe irgendwie allgemein so ein bisschen das Gefühl, dass die Schweiz eher so ein wirtschaftliches Land ist, wo Sport nicht allgemein so angesehen ist.
Wir sind
Ka
wahrscheinlich.
ka Ja, kann ich nicht so genau sagen.
Sind wahrscheinlich schlau, wissen, dass mit Bodybuilding man kein Geld verdient. Und ich glaube, die Preise in der Schweiz sind ja auch noch mal ein bisschen
Ah
höher.
ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, das kann man sicher dazu sagen.
Ja. Okay. Und du bist aber auch beim Schweizer Coach, richtig?
Ja, genau. Ich bin jetzt bei Yannick Fasnacht, heißt er. Schon seit 3 Jahren. Also ich hatte noch nie einen anderen Coach. Er hat selber auch Bodybuilding gemacht, hat jetzt aber aufgehört. Genau.
Okay. Wieso hat er aufgehört, um sich aufs Coaching zu konzentrieren, oder?
Aus gesundheitlichen Gründen wahrscheinlich. Er ist jetzt auch schon 32.
Naja, das sind jetzt alle.
Genau, und ja, so er hat sich mehr dann aufs Coaching konzentrieren wollen. Und ja, genau.
Es gibt ja so Coaches, die machen dann, die bieten dann zwar noch Coaching an. Bestes Beispiel Matt Jansen, ne? Und auf einmal ist er viel mehr am Fahrradfahren drin als im Bodybuilding und gibt dann ja nicht mehr das, was er denen geben konnte und so, ne? Das habe ich so das Gefühl, dass manche sich dann auch, wenn sie es selbst nicht mehr so machen, davon distanzieren. Oder sie machen es eben selbst nicht mehr, um den Fokus komplett aufs Coaching zu legen. So, das ist natürlich dann die Frage, ob man das noch hauptberuflich macht oder nicht.
Gut,
Aber
er macht
Raul,
es
hau
jetzt
mal
schon.
raus. Ach,
Ah,
sorry.
sorry. Er macht es schon hauptberuflich. Das Ding ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, er hatte jetzt vor kurzem einen Zwerchfellbruch und hat den operieren müssen. Und kann dadurch 3 Monate nicht mehr trainieren und wollte mit der, ich sag mal, mit der Masse runtergehen. Er war jetzt auch um die 140 Kilo auf
Was?
1,75 groß.
Was?
Junge,
Das ist aber ultra schwer. Ja, warum kennt man den
Und
da nicht? Weil das ist ja wirklich besonders. Boah, ich
ja.
will es nicht.
Er ist, glaube ich, mit 19 war er einmal auf der Bühne und danach hat er halt mit Coach angefangen. War dann hat er mal eine Prep gestartet, hat die aber nicht fertig gemacht, auch wegen gesundheitlichen Gründen. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Das ist so der Hauptgrund wahrscheinlich. Jetzt auch mit dem
Aber.
Zwerchfellbruch.
Aber Raul, hau mal raus, was du gerade meinst. Also ich will jetzt nicht den Punkt von Moritz wegnehmen, wenn er das eigentlich noch ansprechen wollte, aber du meinst auch, dass du, glaube ich, nicht mehr so schwer trainieren kannst und so ein bisschen Bodybuilding bei dir nicht mehr da ist, wo es ist. Vielleicht kann es sein, wenn wir gerade schon bei dem Problem von einem Coach sind oder waren, darüber eingehen.
Ja, erzähl mal deine Story, wir sind gespannt.
Auf jeden Fall. Ich habe dieses Jahr die Wettkampfdiät gestartet im Dezember, also direkt vor Weihnachten. Hatte davor 10 Monate Off-Season, die lief ganz gut. Ich konnte da wahrscheinlich um die 15 Kilo Muskelmasse draufpacken. Auf jeden Fall hat die Prep schon ein bisschen problematisch gestartet. Ich hatte einen Impingement, sagt man dem, glaubst du?
Ein
Also bei
was?
der Schulter. Impingement, bei
Ah,
der
okay.
Schulter, genau. Hab da mit Füße schon gestartet. Und dann so einen Monat vor dem Regional konnte ich 2 Tage nicht mehr aufs WC gehen, also aufs Klo. Hatte übelst die Bauchschmerzen und habe da den Notruf angerufen um 2 Uhr morgens da und wollte vorbeigehen, bin dann aber nicht gegangen, weil ich irgendwie 4 Stunden Wartezeit hätte. Bin dann am Morgen zum Arzt gegangen, CRP abgemessen, der war bei 37, der hat mich dann direkt in die Notfallaufnahme
Krass,
geschickt,
okay.
weil die meinten schon Blinddarmentzündung. Und dann war ich da auf der Intensivstation. Habe ich einen Ultraschall bekommen, also haben die gemacht. Die haben leider nicht so viel gesehen, wegen dem Körperfett natürlich. Und der Blinddarm, der war hinten bei der Niere. Also nicht da,
Okay.
wo er sein sollte. Auf jeden Fall habe ich dann schlussendlich ein Abführmittel da bekommen. War eine Privatklinik hier in der Schweiz. Und dann habe ich meinen Wettkampf, konnte ich ohne Probleme erledigen. Konnte ja da den Klassensieg holen in der Classic Physik mit 22 und dann die Junioren und wollte dann Portugal und Schweden machen. Alle schon gebucht gehabt. Und dann eine Woche vor Portugal hatte ich wieder Schmerzen. Dieses Mal aber bei der Blase. Ich dachte zuerst vielleicht Nierenstein oder so. Und bin dann ins Gym gegangen. Wir haben schon auch angefangen zu entladen, also ich habe schon 5 Kilo da runtergeworfen, also ich war schon ziemlich leer. Und dann angekommen im Gym, ich hatte solche Schmerzen, ich konnte nicht mal gehen, gar nichts. Ich bin hingelegen und habe nur rumgeschrien. Hab dann meinen Vater angerufen, der hat mich dann auch wieder auf den Notfall gefahren. Und die haben mich direkt genommen, haben mich auf die Intensivstation gepackt, haben mir direkt Fentanyl, 2 Kassetten rein gezapft oder wie man ihm sagen möchte. Und ich hatte immer noch Schmerzen. Und da muss ich erstmal da bleiben, habe direkt eine Magensonde bekommen. Die haben mir dann Kontrastmittel in den Magen reingelassen.
Aber erstmal musst du Verständnis. Also schon vorher, vor der Regional, war der Blinddarm bei den Nieren, hast du gesagt.
Genau, der war hinten bei den Nieren.
Und dann haben die nicht gesagt, dass du da jetzt vielleicht den Wettkampf nicht machen solltest, oder das ist ja nicht normal, oder wie kam das, dass der da hingedran hat? Weil, also das klingt für mich ja schon so, dass man da jetzt sofort akut eingreifen muss und nicht noch einen Wettkampf machen kann, oder wie war die
Ja,
Kommunikation da?
das frage ich mich eben auch. Das habe ich mich auch schon da jetzt im Nachhinein gefragt, wieso man da nicht schon was gemacht hätte, weil dann wäre wahrscheinlich das Endresultat nicht so schlimm wie jetzt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, die haben gemeint, ich habe viel Stuhl da und es wäre nicht irgendwie entzündet oder so und deswegen haben die mir einfach Abführmittel gegeben. Ich weiß nicht, wieso da nicht mehr gemacht wurde. Ich war dann auch beim zweiten Mal nicht mehr beim gleichen Spital. Ich bin dann hier im normalen Kantonalen gegangen. Also keine Privatklinik mehr. Und also ich komme noch zum Punkt, wieso das Ding da gelandet ist. Auf jeden Fall hat man dann gesehen, ich muss dann jede Stunde so ein Röntgen machen, zum Schauen, ob das Kontrastmittel in den Darm geht, also vom Magen weiter. Und das ist 5 Stunden halt da drin geblieben, hat sich gar nicht bewegt. Und dann wurde ich danach auf ein Stockwerk geteilt. Und habe da auch kein Fentanyl bekommen. Ich hatte solche Schmerzen, das kann man wirklich sich nicht vorstellen. Und habe da mich für die Operation entschieden, durch die Schmerzen. Die haben mich schon vorhin geraten, dass sie eine Operation empfehlen, weil sie Verdacht hatten auf einen Volvulus, also eine Darmverdrehung. Ja, kann man sich so vorstellen, ich hatte immer noch Schmerztabletten, die haben aber nicht wirklich gewirkt. Und da war so ein Moment, wo die mir einfach Eiswürfel in die Hand, in die Unterhose, auf den Kopf, überall hingetan haben, zum ein bisschen beruhigen. Aber das hat absolut gar nichts gebracht. Also ich habe denen auch gesagt, ich bin kurz vor einer Panikattacke und wäre da irgendwie eine Person gewesen, der vielleicht nicht mehr so jung ist wie ich, der wäre wahrscheinlich an einem Herzinfarkt gestorben. Weil, also die Schmerzen waren wirklich nicht beschreiblich. Auf
Und
jeden
manch
Fall.
anderer macht sich Sorgen, weil vielleicht ein bisschen Cortisol, Cardio morgens in der Prep, könnte Wasser ziehen. Und du machst da sowas durch, ey. Junge, Junge.
Ja, ich kann mich zum Teil auch nicht mehr erinnern wegen dem Fentanyl, das ist auch noch so traurig.
Das wirklich gemacht, in Kliniken Fentanyl zu geben? Wie geht das in
Ja.
Deutschland aus? Habe ich noch nie gehört, dass es halt Schmerzmittel wirklich Fentanyl ist. Das ist so ein Schweizer Ding.
Wahrscheinlich Privatklinik, ne, meinst du, Raul?
Nee, das ist eine öffentliche, also das ist kantonal. Ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Schmerzmittel. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich das bekommen habe.
Normal ist ja Morphium immer so, wenn es wirklich hart auf hart kommt, so, aber
Ist das gleich stark oder ist das schwächer? Ich habe keine Ahnung.
ich würde fast sagen, schwächer, oder?
Hä, ist Fentanyl nicht eigentlich der Wirkstoff von Heroin oder bin ich komplett dumm?
Ja, kann sein. Also, es kann auf jeden Fall abhängig machen.
Ja, aber es ist auch so leicht betäubend, oder nicht? Deswegen hast du das bekommen, oder? Also, ich will
Ja,
auch nicht.
also ich konnte auch nicht mehr geradeaus laufen. Ich habe wirklich gar nichts mehr gecheckt, wo ich das hatte. Ich habe einfach nur Schmerzen gespürt. Und dann habe ich mich eben für die Operation entschieden. Die haben gemeint, der Arzt kommt um 4 Uhr. Der ist dann schlussendlich 2 Stunden zu spät gekommen. Hat mir dann noch so gesagt, ja, wegen der Operation, wenn etwas schieflaufen kann, ich könnte auch so ein, wie sagt man, den Stoma bekommen. Das wäre natürlich komplett der Scheiß gewesen, wenn ich
Was
einen
ist das?
Stoma hätte. Dieser Beutel, der angemacht
Oh,
wird. Genau. Und ich habe da, also mir war alles scheißegal dann schlussendlich. Habe dann unterschrieben für die OP. Wollte es natürlich vermeiden wegen der Narbe. Bin dann unters Messer gegangen, hatte eine Vollnarkose. Und dann, wo ich aufgewacht bin, hatte ich halt dieses geile Ding am Bauch. Die Narbe geht wahrscheinlich von der Blase unten bis oben zum Brustkorb fast. Ja, und dann kam der Chefarzt und hat mir halt gesagt, eben, das wäre wär ein Volvolus gewesen, also eine Darmverdrehung, und ich hätte das wahrscheinlich angeboren gehabt, dass mein Darm nicht an der Darmwand, also an der Bauchwand befestigt ist. Auch durch die Diät, da auch ein bisschen viszerales Fett weggeht, und dann hat so wie diese Konstruktion, die das hält, ein bisschen dünner gemacht, also
Ja,
dieses
logisch.
Fettgewebe. Und dann hat er sich halt frei bewegen können. Und dann ist er halt schlussendlich da hinten gelandet. Dann ja, wurde mir 20 cm weggenommen, wieder zusammengenäht, zum Glück. Er hat mir auch gesagt, dass ich eben sterben hätte können, wenn ich es nicht gemacht hätte. Der Darm war, also normal ist er, glaube ich, 4 cm dick. Der war bei mir 11 und schon, also wirklich schon abgestorben. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich das überstanden habe, weil wäre ich auf Portugal geflogen, ich glaube, da wäre ich nicht mehr lebendig zurückgekommen.
Ja gut, da gibt es natürlich auch Krankenhäuser für Not-OPs und so weiter und so fort,
Ja, auf jeden Fall, das schon.
shit, ey.
Ich
Ich frage mich jetzt.
hätte halt da direkt angefangen zu laden. Und ich glaube, wenn ich da wirklich meine 1,5 Gramm Carbs gefressen hätte, da wäre ich, glaube ich, geplatzt. Ja.
Aber du hattest die Probleme ja schon vor der Regional Show und dann wurde es einfach wieder besser, obwohl du wahrscheinlich da schon den Volvulus hattest, oder wie?
Ja, so mit dem Abführmittel ging es danach ganz gut. Also es war ganz komisch. Ich hatte vorhin ein paar Tage so dünnflüssig und dann ging gar nichts mehr. Und das war genau beim zweiten Mal dann auch wieder. Aber keine Ahnung. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht wegen zu wenig Ballaststoffe, dann Verstopfung, ne?
Das
Ich hatte dann halt ein paar Tage gar keine Carbs mehr. Ich habe keine Ballaststoffe zu mir genommen. Haben dann natürlich auch ein paar Sachen rausgenommen, was auch sowas verursachen kann. Ja, aber ich, keine Ahnung.
Ding ist halt auch, ich meine, so eine Diätphase, Wettkampf-Prep, da ist natürlich auch super viele mögliche Ursachen, die halt zu Bauchschmerzen generell Verdauungsproblemen führen können. Also, ne, wie du gerade schon sagtest, die Sachen, die halt an Diät gemacht werden, aber auch solche Sachen wie einfach, ja, Ballaststoff-Thematik, Süßstoff-Thematik, irgendwie mit Flohsamenschalen zu viel gearbeitet, das Volumen zu sehr in den Milz gepumpt oder irgendwas. Also, das ist halt super, super schwierig, dann auch sowas zu schließen. Natürlich, wenn es in deinem Fall jetzt so krass mit den Schmerzen gewesen ist, dann würde man schon vielleicht langsam checken, dass es nicht am Süßstoff liegt, weil du vielleicht mal vorher ein bisschen zu viel Chunky in deinen Porridge gemacht hast. Aber ja, ist schon crazy. Also da auf jeden Fall, holy shit. Jetzt ist aber wieder alles gut, oder?
Ich muss jetzt 6 Wochen Trainingspause machen.
Wegen der Narbe.
Ja, so weil die Bauchwand natürlich zusammenwachsen musste. Es besteht natürlich auch weiterhin, dass ich einen Narbenbruch haben könnte. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr leicht ins Training wieder reingestartet am Montag. Ich durfte halt auch gar nichts tragen. Also ich konnte meine Wäsche nicht selber machen, ich konnte nicht einkaufen gehen. Ich musste auf jeden Fall ein bisschen laufen gehen, weil das hätte sich auch verwachsen können mit dem Magen. Ja, und jetzt geht es eigentlich sofern wieder eigentlich ganz gut. Beine ist halt ein bisschen schwierig zu trainieren, weil du hast da ziemlich viel Druck auf auf den
Aufwand,
ganzen,
ja.
genau. Ja, genau,
Wie ist es von
und
der Prognose her für die Zukunft? Also kannst du wieder Bodybuilding so in dem Ausmaß machen, auch vom Training her, wenn es wieder alles vernünftig zugewachsen ist?
vor allem auch vom Essen, ne? Ob der Darm das alles verdauen kann, gerade.
Ah, ja, also Essen ist gar kein Problem. Da konnte ich schon nach 4 Tagen wieder normal essen im Krankenhaus, habe mir da auch McDonald's und keine Ahnung was bestellt.
Ich habe auch ein bisschen
Okay.
Prep-Hunger durch, wahrscheinlich.
Ja,
Ja.
ja. Also das geht, das ist kein Problem. Er hat mir auch gesagt, ich werde keine Komplikationen haben in der Zukunft. Auch mit dem Training hat er gemeint, ich könnte Vollgas geben nach 6 Wochen, aber das wusste ich schon. Er kann, glaube ich, nicht ganz einschätzen, was Vollgas genau ist.
Wobei aber ja
Und
Ärzte schon immer sehr, sehr übervorsichtig sind. Also wenn der
meistens
Arzt
schon.
sagt, nach 6 Wochen Vollgas, dann könnte man wahrscheinlich also mit unserem Verstand, dann würden die meisten sagen, ich gehe nach 4 Wochen wieder leicht Beine trainieren, dann bist du in der 5. Woche wieder voll into it. Also wenn er sagt, 6 Wochen Vollgas, dann denke ich mal, kann man da schon irgendwo in die Richtung tendieren. Ne? Aber klar, du wirst da besser den einschätzen können, weil du ihn wahrscheinlich kennst.
Und
Auf
wie
jeden
krass ist das
Fall.
jetzt mit der Narbe? Also wie heftig sieht das jetzt aus?
Soll ich es kurz zeigen?
Ja, gern. Da kommen die ganzen Zuschauer von Spotify auf YouTube jetzt.
Ich weiß gar nicht, ob man es sieht,
Wow.
aber.
Okay, das ist aber ja gar nicht so krass. Also es ist, man sieht es natürlich krass, aber dafür, dass es so kurz war,
Ja.
ist es ja nicht so arg, oder? Also.
Ich weiß halt nicht, was das für eine Auswirkung auch auf die Jury hat, ganz ehrlich. Keine Ahnung.
Wie ist das mit der Bauchkontrolle? Kannst du den Bauch dann schon wieder kontrahieren? Kannst du auch Bauch trainieren wieder oder ist das dann schwierig?
Ich habe tatsächlich mit Vakuum angefangen die Woche, das geht ohne Probleme. Ich kann auch den Bauch ansteuern, zum Glück. Ist nicht selbstverständlich. Und Bauchtraining ging auch schon, einfach ohne Gewicht und wirklich vorsichtig. Ich habe da schon ein bisschen Schiss, dass das reißen könnte. Deswegen, ich bin ziemlich, ziemlich vorsichtig und überschätze mich nicht.
Und sowas kann nur kommen, wenn man da eine genetische Veranlagung hat, weil der Darm nicht richtig befestigt ist. Oder vielleicht für die Zuhörer auch interessant, kann sowas generell in der Prep passieren, wenn man zu lean wird durch das fehlende viszerale Fett? Oder reicht das nicht aus, wenn der Bauch nicht komplett, der Darm nicht komplett nicht befestigt ist? Also muss ich da jetzt Angst haben, zu weit runter zu diäten? Oder was können die Zuhörer daraus mitnehmen?
Ich denke, das hat wirklich mit der Geburt zu tun, also dass das angeboren ist, weil sonst hätte ich ja auf jeden Fall noch das größere Ausmaß gehabt. Ich hatte schon in der Vergangenheit ein bisschen Probleme mit Verdauung und so. Deswegen, ich denke, das ist bei mir wirklich schon nur das angeborene Ding. Ob das durch eine Diät aus, ja, so, wie sagt man eben auf Deutsch, ob dass das
Ausgelöst.
genau ausgelöst wird, das weiß ich nicht, denke ich eher weniger, hat er auch gesagt, der Arzt. Ich habe dann natürlich auch gesagt, was bei mir alles so los ist, was in der Diät so genutzt wurde. Der hat dann auch gesagt, das hat eigentlich gar keine Auswirkung auf das Ganze. Darmverschluss, das kann natürlich passieren. Also, dass der Darm mechanisch nicht mehr funktioniert durch gewisse Sachen, das kann passieren. Genau, aber eine Verdrehung, wo der Darm sich löst, das denke ich nicht, dass das von reiner Diät, egal ob enhanced oder natural, das denke ich nicht, dass das passieren kann. Genau.
Bezüglich Darmverschluss kennen wir ja viele prominente Fälle. Ne? Also zum Beispiel den Kevin Stütz, der kommt ja auch aus Österreich. Die wollte ich eigentlich auch erst einladen und es nochmal von seiner Story erzählen, weil er hat ja genau so eine Narbe. Ne? Der hatte leider keine Zeit heute. Und auch Ayam hatte das mal durch zu viel Xanthan, ne? Also Verdickungsmittel. Da kann man sowieso mal einen Tipp an Athleten geben: Übertreibt nicht mit dem Volumen. Ne? Nicht zu viel Flohsamenschalen, nicht zu viel Xanthan. Vor allem, das ist ein Fass ohne Boden. Wenn ihr damit einmal anfangt, es wird immer ein Tickchen mehr, immer ein Tickchen mehr und das sättigt euch und befriedigt euch ja eh nicht. Und dann kann es irgendwann wirklich Probleme geben. Ne? Also probiert da wirklich, ja, euch so ein bisschen emotional vom Essen zu trennen, weil sonst kann sowas wirklich auch zu Problemen führen. Und Darmverschluss ist nicht das gleiche in Grün, aber das kann genau zu solchen, zu ähnlichen Symptomen führen und dann natürlich auch zu so einer Narbe im schlimmsten Fall. Ne? Und das ist natürlich für
Genau.
Bodybuilding relativ doof. Ne?
Ja, das ist so. Also die Narbe ist auch ziemlich hart noch. Das braucht wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre, bis es wieder normal ist. Deswegen habe ich mich auch eben entschieden, in die Open-Klasse zu gehen. Ja, einfach, dass ich das in Ruhe ausheilen kann. Ich habe auch keine Lust, mich irgendwie dann in 2 Jahren ins Classic Limit wieder zu drücken. Das wird für mich heißen, ich könnte mein Training nicht normal durchziehen. Ich könnt mich nicht steigern und ja.
Warum jetzt die Entscheidung für Open aufgrund also was für einen Bezug zu der Narbe jetzt genau?
Nee, hauptsächlich, weil, also ich habe, glaub's, 1 bis 2 Kilo zum Gewichtslimit noch.
Ach so, okay.
Und aufgrund des Spaßfaktors würde ich jetzt mal behaupten, wollte ich dann mir nicht mehr den Druck machen ins Classic Limit mich. Also ich wollte das einfach nicht mehr. Ja, und ich möchte auch nicht mit so einer Narbe auf die Stage gehen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt nächstes Jahr direkt wieder starten würde, das wäre erstens nicht mehr komplett verheilt und man würde es halt immer noch sehen. Und ich möchte ihnen halt wirklich erstmal Zeit geben, erstmal gesund werden wieder. Und ja, da gibt es für mich halt nicht wirklich den Plan, in der Classic Physik zu bleiben. Genau, also die Judges haben auch gemeint im Regional, da war auch Emilio Martinez. Sie haben auch gemeint, ich soll mich entscheiden zwischen Classic und Open. Ich würde in beides perfekt reinpassen. Ja, deswegen.
Das ist ja im Endeffekt immer so, wenn du eine gute Struktur hast, wirst du auch ein guter Open-Athlet sein. Die Struktur nimmt dir ja keiner. Natürlich wächst du nur 30 Kilo Muskelaufbau, die Taille auch ein bisschen mit. Da müsste sich keiner was vormachen, auch für den Zuhörer, dass die Taille genauso schmal bleibt. Aber. Oder wie war das bei dir? Du hast ja auch irgendwann gesagt, ey, ich muss mal einen Stecker ziehen, ich muss mal komplett off gehen. Und ich denke mal auch nicht, dass du das bei den allerersten Symptomen gesagt hast, wenn irgendwas mal ein bisschen verrutscht. Weil ich finde, es ist teilweise nicht so schwierig, weil wir Bodybuilder, wir wollen ja einfach immer durchziehen. Bodybuilding ist das Größte. Und dann gibt es die andere Fraktion, auch Bodybuilder, die sind dann wieder so ein bisschen hypochondrisch unterwegs. Ah, mein Blutdruck ist 3 Punkte zu hoch und jetzt nehme ich wieder alles raus und haben dann total Angst, auch teilweise vor Injektionen, dass sich da irgendwie was bilden könnte und hinterfragen alles. Ja, kannst du noch mal deine Situation schildern, wie das damals bei dir war und was dich dann zu dem Punkt gebracht hat, dass du wirklich diese Bodybuilding-Pause gemacht hast?
Ah, okay, ich wusste gar nicht, worauf du hinaus möchtest, aber ja, okay, mit der Pause, genau. Also im Endeffekt kann man jetzt im Nachhinein sagen, dass es eigentlich gar nicht jetzt so krass durch die wirklich körperlichen Probleme entstanden ist, sondern glaube ich eher um mein damaliges Umfeld. Ich habe einfach meinen Blutdruck nicht so in dem Range-Bereich gehabt, wo ich ihn hätte gerne haben wollen. Wir reden hier von Werten, ja, 150 bis 160, zu 80 bis 90. Muss aber dazu auch sagen, ich habe mit Stefan damals die Offseason gemacht, wo ich einfach vom KFA in der Offseason über einem Level gewesen bin, wo ich sage, da würde ich niemals jetzt mehr hinkommen wollen. Habe Unmengen an Wasser gehabt an meinem Körper dran, wo man eigentlich wahrscheinlich schon mit einem kleinen Mini-Cut hätte sehr, sehr viel machen können, um da einfach ein bisschen entgegenzuwirken. Cardio und sowas war alles dabei gewesen. Und dann beim Arzt auch gewesen, wo dann ein Hygrotonus mir verschrieben worden ist. Das ist im Endeffekt Langzeitdiuretikum, um dann den Blutdruck zu senken, wo ich dann auch so ein bisschen gecheckt habe, okay, jetzt geht es langsam in eine Richtung, wo man irgendwo langsam mal echt aufpassen muss, was man jetzt gerade mit dem Körper hier macht. Wenn man es halt nicht schafft, den Blutdruck ohne 3 oder 4 Medikamente in einen Bereich zu bekommen, und du wiegst noch keine 150 Kilo und bist noch kein Profi-Bodybuilder, so dann ist es irgendwo jetzt eine falsche Voraussetzung, um da weiterzumachen. Das war halt so ein bisschen da dieser Punkt, wo ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe. Dazu aber, wie ich gerade schon sagte, so das Umfeld. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie da sagen, dass das so krass was ausgewirkt hat in dem Moment, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich schon sagen, dass es mit maßgeblich dafür verantwortlich gewesen ist, weil einfach viele auf mich eingeredet haben und gesagt haben, hey, so, was machst du gerade mit deinem Körper? Lass gut sein, mach doch mal einmal ein bisschen halblang. Da habe ich mich so ein bisschen in dieses Denken gebracht, so ja, mach einfach mal kurz eben eine Pause, schau, wie es werden wird. Hab damals aber auch schon mir fest im Kopf her gesagt, dass ich da einfach, sobald es wieder geht, auch wieder Gas geben möchte und weitermachen möchte. Und im Endeffekt war ich dann ein halbes Jahr raus gewesen. Hab dann natürlich ordentlich Gewicht verloren, weil ich damals ja auch bei Stefan diese enormen Essensmengen gehabt habe. War dann aber auch da wieder schnell drin. Also es war ja Ende 24 gewesen, wo ich zu Moritz ins Coaching wieder gekommen, von dem Punkt, wie wir wieder weiter zusammen Gas gegeben haben. Und deswegen, das war, glaube ich, es war so ein Zusammenspiel aus halt diesem Hypochondra-Ding, ne, weil eben selber ich auch so jemand bin, der sehr, sehr gerne mal schnell über Dinge Gedanken macht, die eigentlich jetzt gar nicht so dramatisch eben sind, aber eben auch dieser mentale Aspekt. Und Umfeld wissen wir alle, ne, das ist halt, haben wir nicht auch noch Umfeld als Thema heute im Podcast über Moritz?
Ja, können wir gerne mit
Ja,
reinnehmen.
okay.
Wir können über alles sprechen
Fällt mir
hier.
gerade so ein, by the way, nebenbei. Aber ja, genau. Also das Umfeld war, glaube ich, das, was da wirklich in dem Aspekt am meisten in mir ausgelöst hat, zu sagen, fahr jetzt einen Gang zurück. Ne? Genau.
Ist bei dir relativ interessant, weil du bist ja wirklich ein Typ, der alles für Bodybuilding machen würde, ne? Bei dem wirklich sich alles um Bodybuilding rund um die Uhr dreht, 24/7, dass du dann trotzdem in diesem Moment den Entschluss gefasst hast, da einen Schritt zurückzugehen und nicht trotzdem weiter aufs Gaspedal zu treten. Meinst du, dass sich in dem Moment jetzt im Nachhinein reflektierend dein Umfeld vielleicht sogar ein bisschen davor bewahrt hat, noch weitere schlechte Entscheidungen zu treffen und du diesen Reset einfach mal gebraucht hast? Oder würdest du
Nein,
sagen?
nee, definitiv nicht, weil ich selber damals auch schon wusste, das würde ich auch jetzt so sagen. Ich bin mir sicher, wenn der Sport wegen irgendeinem Grund nicht mehr ausführbar sein sollte, wegen was auch immer, irgendeine Erkrankung, irgendein Problem mit dem Körper, was jetzt nicht innerhalb von 2, 3 Wochen gefixt ist, wo ich wirklich sagen würde oder erkennen müsste, okay, Bodybuilding ist eventuell echt gerade auf der Kippe, ob es weiterhin so ausgeführt wird, auf dem Level, wie ich es gerade mache, dann müssen wir wahrscheinlich eine Woche, vielleicht 2 Wochen schlecht gehen. Im Sinne von, dass ich einfach diese Routine extrem vermisse, dieser Alltag. Ich aber genau weiß, dass es das nicht im Leben ist, wo ich jetzt so drauf poche und mir deswegen ein späteres Leben nicht mehr vorstellen kann in anderen Bereichen. Ja, ich habe damals dann auch, wo ich die Pause gehabt habe, super viel im Coaching und Social Media nochmal mehr Gas gegeben, als ich das eigentlich gerade ohnehin schon gut versuche. Und gibt ja genügend Beispiele, wo du dann halt siehst, wenn der Sport nicht mehr Prio Nummer 1 ist, dass dann halt diese intrinsische Motivation und Leidenschaft in einen anderen Bereich gesteckt wird. So, und das würde danach, wenn es jetzt nicht mehr sein sollte, sicherlich auch passieren. Ich habe super viele Dinge auf meiner Liste, meinte Jim dann ja auch mal mit dem Reisen und sowas. So, das ist halt so ein Exit-Plan, den ich im Kopf mir jeden Tag durchspiele, dass ich weiß, ich kann auch in diesem Bereich glücklich werden. Thema Hund zum Beispiel, Motorradfahren. Das sind so Sachen, die ich jetzt gerade zeitlich und klingt so banal, Roland muss auch schon grinsen, aber ja, ich liebe Hunde über alles und das ist aber ein Thema, was einfach super zeitaufwendig ist und ich jetzt weiß, wenn ich jetzt einen Hund holen würde, würde ich einfach irgendwo Abstriche machen für den Hund oder in meinem Sport oder Social Media oder Coaching und das möchte ich gerade nicht. So, das ist aber gerade eine Sache, wo ich halt weiß, das wäre so zum Beispiel ein Thema oder auch eben Motorradfahren, so, das habe ich früher in meiner Jugend gemacht, so eine Cross auf einem privaten Gelände. Ultra, ultra cool. Das will ich wieder haben. So. Und das sind halt Dinge, die dann irgendwann einfach auf meiner Liste stehen, wenn der Sport halt nicht mehr da ist, wo ich auch vollkommen fein mit bin. Wer dieses Denken auch nicht hat, der hat halt ein Riesenproblem, weil man sich halt nicht diesen Sport für immer an oberster Stelle priorisieren darf, weil es einfach faktisch nicht möglich ist. Das wissen wir alle.
Raul, was machst du beruflich?
Ja, ich bin Hochbauzeichner, so in einem Architekturbüro.
Und ist es so, findest du, macht dir das richtig Spaß? Gehst du daran auf? Oder ist es mehr oder weniger, um Bodybuilding zu finanzieren?
Es ist eher zum Bodybuilding finanzieren. Also ich würde am liebsten das hauptberuflich machen, auch mit dem Sinn von einem Coaching, weil ich früher auch gemobbt wurde und ich bin eher so die Person, die gerne auch den Leuten hilft, so ein bisschen ihre Ziele zu erreichen. Und ja, ich würde, glaube ich, allgemein lieber etwas machen, wo ich mehr mit Menschen zu tun habe, als jetzt von einem Büro, also in einem Büro vor einem Bildschirm zu sitzen. Genau.
Aber jetzt in deinem Fall finde ich es krass, du bist 22, meinst du, und bist Architekt, richtig?
Hochbauzeichner ist eine Lehre, wo man machen kann. Ist eigentlich die gleiche Arbeit, die ein Architekt hat, aber man hat halt wie nicht ein Studium.
Ah,
Und
okay.
ist halt ein bisschen schlechter bezahlt natürlich auch.
Also bist du noch in Ausbildung oder Ausbildung abgeschlossen?
Ich habe die schon abgeschlossen.
Okay,
Genau.
jetzt kannst du mal in den Beruf am Arbeiten, also in dem Büro.
Ja, genau.
Okay. Aber das ist halt auch gut, dass du da jetzt schon was hast halt, ne? Weil jetzt kannst du dir theoretisch parallel zu dem Beruf was aufbauen, so wie es ja Moritz und ich auch theoretisch gemacht haben, wo du einfach sagen kannst, ich mache einfach jetzt ein paar Insta-Beiträge, ein paar Reels so, und das muss mir keiner erzählen, das kann man nebenbei machen, auch neben einer 40-Stunden-Arbeitswoche. Natürlich nicht mit 10.000 Fragerunden und 7 Reels pro Tag oder so, aber du kannst da schon ein gewisses Maß eben parallel zu der Arbeit fahren, um dann halt irgendwann das Ganze so groß werden zu lassen, dass du, okay, vielleicht Stunden reduzieren, und dann vielleicht ganz sagen kannst, ciao, ich gehe jetzt in den Bereich, wie es ja Moritz dann auch gemacht hat, oder ich zum Teil ja auch. Also das ist cool, dass du da halt diesen fixen Plan B hast, wenn du jetzt halt sagst, das Coaching oder ein anderer Bereich würde dich interessieren, dass du halt da dann einfach, ja, was in der Tasche hast, was, glaube ich, ganz viele heutzutage nicht mehr anstreben, weil sie dann direkt sagen, sie gehen diesen Plan, diesen strict Plan, no risk, no fun, so, weil es halt Spaß macht, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, wenn du halt keinen Plan B hast.
Ja, auf jeden Fall.
Aber okay, wenn dich der Job dann nicht so voll erfüllt, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht, wenn Bodybuilding weg ist, müsst ihr wahrscheinlich was anderes suchen. Hast du irgendwas, was dich so richtig begeistert, wo du sagst, ey Mann, da könnte ich auch richtig drin aufgehen? Neben Bodybuilding oder gibt es da nur Bodybuilding?
Es gibt natürlich ein paar Sachen, also ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, was ich mal später machen möchte. Meine Familie ist allgemein ziemlich sportlich. Und was ich gern gemacht hätte auf jeden Fall, war Kampfsport. Da hat auch mein Onkel, der war auch sehr gut darin, durfte ich nicht machen leider als Kind. Oder irgendwie so etwas, was einfach Richtung Ausdauer geht. Einfach irgendeine Sportart, wo man auch wieder ans Limit gehen kann. Ich bin auch sehr gerne so gestalterisch unterwegs, was so Photoshop, Schneiden angeht. Mache ich auch sehr gern. Da stecke ich eben in Social Media auch immer ziemlich viel rein, was das Editing angeht. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, auch so, wenn Bodybuilding nicht da wäre. Also gibt auf jeden Fall einige Optionen. Genau.
Weil ich finde es interessant, dass du gesagt hast, oder dass du dann mich mehr aufs Coaching fokussiert hast, weil ich liebe natürlich auch Bodybuilding über alles und ich liebe auch Hunde über alles, das wäre auch mein Ding, safe. Aber dass du, ohne dass du da selbst so Gas gibst, dann trotzdem da voll als Coach, weil es ist ja an sich die gleiche Sache, der gleiche Sport. Tut es da nicht irgendwie, tat es da nicht irgendwie im Herzen weh zu sehen, wie alle anderen wachsen und du weniger wirst?
Ja,
Oder
das
kannst du da die gleiche Freude empfinden wie bei deinem eigenen Progress, wenn du sagst, ey Mann, ich hatte heute so ein geiles Training, ich bin wieder besser geworden. Kannst du es bei Athleten genauso nachempfinden, wie es bei dir selbst ist, würde mich interessieren.
Gegenfrage, was ist denn der Plan B? Also was würdest du sonst stattdessen machen? Vom Handy sitzen und das Coaching aufgeben, weil und am Rumjaulen sein, boah, mir geht es so schlecht, so, guck mal, ihr macht alle Progress, ich habe jetzt hier eine Nierenerkrankung, kann nichts mehr machen. So, das ist ja irgendwo, also was hast du zur Wahl, weißt du? Und
Voll.
natürlich finde ich es ultra, ich finde das ultra befriedigend und cool, wenn Leute um einen herum auch Fortschritt machen, wo du halt weißt, dass du dahinter stehen kannst mit deinem Namen, mit deinem Coaching-Team und weißt, dass das halt eben ein Teilerfolg von dir ist. Ne? Natürlich würde ich auch gerne Progress machen, wenn das halt eben so damals gewesen ist, habe ich auch gedacht, so, boah, jetzt wieder schön Off-Season viel essen, schwer trainieren. Das liebe ich ja auch, keine Frage. Aber der Gedanke, dass es halt irgendwann mal sein wird, kommen kann, den musst du halt einfach jeden Tag haben und realistisch damit umgehen können, was wäre, wenn. Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst und jeden Tag aufstehst und weißt, ja, morgen ist genauso wie heute, übermorgen ist genauso wie heute. Nein, das ist halt einfach in der Praxis nicht der Fall. Es kann immer irgendwas passieren und das musst du einfach als realistische Tatsache dir jeden Tag bewusst werden. So, und ja, genau.
Weiß nicht, ob du den Gedanken haben musst, ehrlich gesagt. Oder ob der dich dann vielleicht immer so ein bisschen limitiert, weil es ja auch ein negativer Gedanke ist, so, ne? Und dich so ein bisschen ausbremst, diese Angst davor, was wäre, wenn. Weil ich denke mir persönlich immer, was, wenn alles gut geht, so wie ich es mir vorstelle. Ne? Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt nie Probleme habe. Natürlich habe ich zum Beispiel auch Knieprobleme und meine Niere, ich hatte Protein im Urin und meine Leberwerte waren bei über 500 und dies und das gerade. Aber ich denke da nicht dran. Ich denke einfach, ey, von Tag zu Tag so. Ne? Weil was bringt mir das, wenn ich jetzt die ganze Zeit mir deswegen Sorgen mache? Weil ich will etwas Gefühl, diese Sorgen ziehen mich dann eher wieder runter. Daran,
Safe.
ne?
Das ist aber auch kein Sorgen machen, sondern eher einfach ein realistisches Bild dafür zu haben, was wäre, wenn. Und dann ist es aber auch okay so, wenn es halt so wäre. Also einfach eine Abfindung klingt so, dass man schon das aufgibt, wovor es noch nicht mal so weit gekommen ist. Das ist ja auch Quatsch. Aber einfach ein Exit-Plan haben, mit dem man konform wäre, wenn es halt so weit kommen sollte. Da meine ich nicht jeden Tag aufwache, boah, ich habe Angst irgendwie wegen morgen, vielleicht habe ich morgen einen Tumor an der Leber oder irgendeine Scheiße so. Das ist halt, das mache ich nicht. Das ist auch ein super falscher Ansatz. Keine, verstehe dich voll so. Ne? Aber wie gesagt, einfach ein realistisches Bild davon haben, was wäre, wenn, und damit irgendwo sich zu einer gewissen Art und Weise anzufreunden, ohne jetzt dadurch den eigenen Fortschritt zu minimieren oder zu sagen, ich gehe das Risiko nicht ein, weil ich vielleicht sowieso den Plan B besser finde oder so ein Schwachsinn. Ne? Das meine ich damit nicht.
Okay, aber würdet ihr sagen, so ein Plan B oder Exit-Plan limitiert euch irgendwie da drin, 1000% da reinzugehen? Weil wenn du sagst, ey, du hast wirklich nur Bodybuilding und du musst mit diesem Sport dein Geld verdienen, du musst mit Social Media dein Geld verdienen, über deinen Körper, über Profi-Wettkämpfe, über Profilaufbahn und dann interessanter zu werden für andere, kann man dann genauso viel geben, wie wenn man wirklich nur das hat? Weil es gibt ja ganz viele professionelle Beispiele. Schauen wir uns einen Flex Lewis an, schauen wir uns einen Fuad Abiad an, schauen wir uns einen Dorian Yates an von mir aus, schauen wir uns einen Jay Cutler an. Die sind alle aufgewachsen, die hatten alle kein Geld. Die hatten nur diese Chance, es gab kein Coaching, nur diese Chance im Bodybuilding das zu machen. Ne? Ich weiß noch, Jay Cutler, die alten Vlogs, wo er erzählt hat, er hat immer sein ganzes Geld gespart, um mit seinem Auto irgendwie zum so viel zu tanken, dass er gerade so zum Gym und zurückkommt, jeden Tag. Ne? Dorian Yates hatte auch überhaupt kein Geld, Flex Lewis sowieso. Und das sind ja im Endeffekt alles brutale, vielleicht sogar die besten Athleten überhaupt geworden, ne? Also drei Olympiasieger. Wären die auch so gut geworden, wenn die ganze Zeit gesagt hätten, ja, ich baue mir nebenbei was auf und gebe nicht 100% da rein? Das frage ich mich halt manchmal. Oder ist es einfach so, die genetische Elite, die wären sowieso so krass geworden, egal was die gemacht hätten. Aber das wäre schon ein krasser Zufall dann, so, ne?
Wahrscheinlich Genetik sicherlich auch ein Teil davon, ne? Also die werden sicherlich mit weniger Aufwand reingekommen sein, wo sie jetzt stehen, als jemand, der das eben nicht so genetisch in die Wiege gelegt bekommen hätte. Ja, Raul, hau mal einen Take dazu raus. Ich habe gerade schon genug gelabert.
Also, meiner Meinung nach solltest du immer einen Plan haben, oder einen Plan B. Jetzt auch in meiner Situation, ich könnte 6 Wochen wirklich gar kein Bodybuilding machen. Muss mich da auch irgendwie beschäftigen, dass ich nicht mental in ein Loch falle, was sehr schwer gefallen ist tatsächlich. Und ja, bei den Beispielen ist ja auch irgendwie so, die hatten ja auch gar nichts zu verlieren. Also die konnten ja nur gewinnen, indem sie irgendwas machen. Also, und es spielt natürlich auch immer ein bisschen Glück mit, dass dann es schlussendlich auch funktioniert. Aber ich denke jetzt auch, hätten die ein bisschen realisiert, dass das nicht so in die richtige Richtung geht, hätten die schon einen Plan B auch irgendwie aufgebaut. Das ist jetzt
Moritz,
so
hast du
mein
nicht,
Gefühl.
dass du, ich meine nicht wegen dem Finanziellen, ich meine einfach jetzt aufgrund der gesundheitlichen Situation, die man vielleicht irgendwann, wenn es Worst Case, was du nicht hoffen wollen, so kommen sollte, dass du sagen musst, der Sport kann nicht mehr so ausgeführt werden. Hättest du dann nicht so ein Commitment mit dir selber, wo du sagst, mit dem Leben wäre ich auch fein und würde das genauso erfüllend und mit Leidenschaft leben, wie du gerade das Bodybuilding tust?
Eine schwierige Frage, ne? Weil wann ist dieser Punkt, wo du es nicht mehr wirklich machen kannst, ne? Das stelle ich mir halt auch mal die Frage. Bremst du, wenn du eine 17 mm Herzwand hast, oder haben alle beim Olympia eine 22 mm Herzwand?
Ja, das
Bremst
ist
du, wenn du
sowieso.
ein GPT von 500 hast, oder haben Leute beim Olympia ein 800er GPT und sind deswegen dann am Ende die Nase vorn haben, ne? Da muss man natürlich immer schon irgendwie abwägen und mit den Leuten, vielleicht auch mit Ärzten. Es gibt ja viele gute Leute in dem Bereich auch, die ins Bodybuilding reinkommen. Ob es jetzt zum Beispiel ein Bene ist oder auch ein Michel Kühne, die da tiefgreifendes Wissen haben, oder auch ein Dr. Felix. Wie heißt der Dr. Felix von Gannikus, Dr. Felix
Post.
Post
Post.
zum Beispiel, ne? Dass man die mit ins Boot holt und dann wirklich erst sagt, ey, wenn du jetzt weitermachst, dann verkürzt du deine Lebenszeit massiv, ne? Dass man erst, wenn man in diesem Punkt ist, dass man das dann, weil guck dir mal einen Roman Fritz an, wie oft der totgesagt wurde. Wer hätte gedacht, dass der jetzt am Wochenende in Frankreich steht, ne? Und hätte der nicht nur das gehabt, hätte der den Exit-Plan gehabt, der würde jetzt nicht mehr auf der Bühne stehen. 100% nicht, weil wer macht das mit solchen Hüften? Mit drei künstlichen Hüften, weißt du? Weil du musst so ein bisschen, wenn du wirklich Open Bodybuilding machst, du musst so ein bisschen skrupellos und verrückt sein zu einem gewissen Grad, weil sonst machst du das nicht, glaube ich, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Du musst irgendwo so eine gewisse Egalhaltung in dir entwickeln. Also, ne, du musst halt irgendwo wirklich so mit dir selber klar sein, dass das, was du machst, dir nicht gut tut und wirklich auf Dauer dich auch früher ins Grab bringen wird. Auch wenn du deine Kidney, Liver Support, alles jeden Morgen dir reinklatscht, dein Cardio machst und 10.000 Steps am Tag machst, es wird dich auf Dauer einfach früher ins Grab bringen, auf dem Niveau. So, und nochmal Raul, an dich vielleicht eine Frage. Du hast ja damals oder gerade gesagt gehabt, du willst dann den Switch jetzt von der Classic in die Open gehen oder machen. Hast du da so Bedenken, dass du da immer mal an so einem Punkt bist, wo das vielleicht in die Richtung gehen könnte, dass man sagt, boah, so, das ist schon echt gerade an einem Level, wo ich sage, oder an einem Punkt, wo ich sage, hätte ich nicht eigentlich gerne so weit kommen lassen wollen, also in Bezug auf die Gesundheit. Also hast du mal so
Also,
den, das, ist dir das im Klaren, bist du darüber im Klaren dir selber mit der Entscheidung gewesen oder hast du einfach gesagt, so, ich habe auch mehr Fleisch und deswegen jetzt open?
auf den Bezug auf die Gesundheit habe ich mir da schon auch Gedanken gemacht, aber mir ist, ich sag mal, das schlussendlich wert so. Also ich mache Bodybuilding mit Herz und Liebe und weiß, was das für ein Risiko ist, natürlich. Aber ich kann mich auch sehr gut einschätzen und ich sag mal so, man muss schlussendlich immer so ein bisschen seinen Körper kennen, um so eine Entscheidung auf jeden Fall zu treffen, ob man auch dafür gemacht ist. Es gibt natürlich Leute, die eher genetisch nicht so veranlagt sind, die sich damit kaputt machen können. Und natürlich war auch der Grund, ich möchte mehr Fleisch. Ich hab schon in der Prep, habe ich mir schon da Gedanken gemacht, weil ich einfach Bock hatte, einfach wirklich mal zu sehen, was so komplett geht, ohne jetzt den Gedanken zu haben, ich muss dieses Gewicht packen, ich darf nicht zu viel Muskeln aufbauen, ich muss auf das aufpassen.
Wie
Und
schwer warst du
natürlich
am Regional und was ist dein Limit? Also wie schwer warst du da eingewogen?
eingewogen war, ich glaube, es 83,5 und Limit war 84,8.
Ja gut, aber da warst du wahrscheinlich schon ein bisschen geladen vorher, oder?
Ja, das schon,
Ja, guck,
definitiv.
wenn du da komplett entladen hingehst, hättest du easy nochmal 5 Kilo mehr Muskeln aufbauen
Das
können.
safe, das safe.
Deswegen,
Frame
also.
bei dir ist schon echt sau. Das bist du, oder? ja.
Ja, der Frame sieht schon wirklich saugeil
Ja,
aus. Also,
Linie ist
echt.
super.
Also, ich gefällt mir richtig gut.
Ja, habe ich da wohl auch schon mal gesagt.
Ich habe halt das Gefühl, wenn ich jetzt 2 Jahre Off-Season mache oder 1,5, dass ich dann trotzdem auch zu schwer werde.
Das kann sein, aber ich verstehe nicht, wieso jetzt schon das Gefühl hat, es nicht Vollgas geben zu können, weil jetzt hättest du ja wirklich noch Platz gehabt. Das kriegt man ja easy
Ja,
mit rein. Ne?
einfach der Gedanke in Zukunft, dass man da sich limitieren muss. So, das gefällt mir nicht.
Das ist total verständlich, ja.
Genau, und da habe ich schon ein bisschen so, da macht mich halt einfach dieser Gedanke macht mir einfach so einen Stress, keine Ahnung. Und da verliert man dann auch schnell mal den Spaß daran, wenn man so das im Hinterkopf immer hat.
Auch mal hier Props, ne? Also du bist 22, also schaut wirklich brutal aus dafür. Richtig geil. Also
Danke.
hab dich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also wirklich, wirklich cool, mega. Auch rückentechnisch echt stabil. Hier schon ausladend. Ja, sieht gut aus. Bin gespannt auf deinen
Danke.
weiteren Verlauf, wenn du sagst, du willst da wirklich offene und was draufpacken.
Ja, ich denke auch so ein bisschen die sozialen Medien, das ist sicher auch immer so ein Einfluss. Jetzt auch so, was mein Coach angeht, der war ja auch open. Und da, keine Ahnung, das beeinflusst auch irgendwie ein bisschen jemand. Also mich hat es auf jeden Fall beeinflusst.
Kennst du den Lukas Weiler? Der ist auch in der Schweiz, oder nicht? Oder war in der Schweiz?
Boah, ich habe keine Ahnung mehr, das ist irgendwie
Ja,
so.
das war der war ganz früher bei Stefan. Der war ein richtig guter Athlet. Ja.
Absolut, ja. Der musste ja auch wegen
Wie?
irgendwas aufhören, glaube ich.
Stefan hat
Wie lange
gesagt,
ist das her?
der hat Dämonen.
Wie lange
Stefan
ist das
gesagt.
her schon?
Ah, das war noch vor Urs die Zeit. Das muss so 8 Jahre her sein. Da warst du noch ein Baby.
Ja, das kann gut sein. Ich habe vorher nämlich nicht Bodybuilding gemacht. Ich habe mit Calisthenics angefangen. Deswegen.
Oder auch der Nikolas, das war, glaube ich, nee, das ist keine Schweiz, sondern Franzose, Nikolas von Patrick Thur.
Oh ja.
Ja, genau. War das Schweiz oder?
Ich könnte so sagen, dass er aus der Schweiz kommt.
Ja.
Schweiz oder Frankreich, ja.
Ja. Jedenfalls, das ist ja auch, glaube ich, jemand, der das Ganze jetzt als nicht mehr auf dem Niveau betreibt, aber wo wir anfangs über die Schweiz geredet haben, Bodybuilding, ich glaube, Bodybuilder hast du schon in der Schweiz gute gehabt. Also so ganz andere, ganz leer war es da nicht gewesen.
Ich weiß nicht, wieso es jetzt so ein bisschen kleiner geworden ist. Also, ich kenne wirklich nicht enorm viele IFBB-Pros. Also, mir fällt spontan Andreas Scherrer ein. Fabian Kerlin, der ist ja Mensphysik geworden. Dann der Patrick. Und sonst, warte, wie hieß er schon wieder? Ron Bilecki. Oder, nee, nicht. Das ist,
Nee.
Digga, das ist ganz was
Ah,
anderes.
von
Ja,
Bachtle,
genau, den noch. Der ist ja, glaube ich, auch der einzige Classic-Physik-Profi, den wir haben in der Schweiz.
Ja.
Genau.
Aber es ist halt grundsätzlich ein spannendes Thema, ne? Also, ja, wie weit gehst du und an welchem Punkt in deiner Karriere dürfen diese Probleme auftreten? Ne? Ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Punkt, wenn du jetzt quasi schon, wo du quasi den Sprung in die Open machst, die gesundheitlichen Probleme hast, oder ob du diese gesundheitlichen Probleme bekommst, wenn du im Olympia-Lineup um die Top 10 kämpfst. Ne? Und dann gibt es da ja auch noch Leute, wie so ein Tonio Burton, der gesundheitliche Probleme hat, oder auch einen Rafael Brandao, die deswegen da mal ein Jahr Pause machen und rausspringen und vernünftig sind. Ne? Und dann gibt es natürlich auch leider genug Beispiele, die das nicht machen. Dallas McCarver, der sich da komplett verbrannt hat. Gott hab ihn selig. Ne? Also ich gucke immer noch teilweise Dallas McCarver-Videos, wenn ich mal Motivationsvideos angucke. Ne? Ja, der war auch all in. Ne? Und es ist echt verdammt schwierig zu sagen, ey, bis zu welchem Punkt geht man und geht man über, was nimmt man alles in Kauf? Ne?
Ja,
Weil.
man soll es auch schlau angehen, ehrlich gesagt.
Klar, jeder will es so schlau angehen, wie es geht, aber trotzdem können ja die Probleme kommen, so, ne?
Das ist so, das ist
Und
so. Aber wenn man
trotzdem,
so. Sorry, sag du.
sagt ja ein Roman Fritz, wenn er eine Sache anders machen könnte, hätte er früher Vollgas gegeben. Und das sagt auch ein Frank McGrath. Okay, Frank McGrath sitzt jetzt an der Dialyse, auch wieder anderes Thema, ne?
Ich glaube, selbst wenn du auch mit Blutbildern und EKGs und allem drum und dran arbeitest, MRT vom Herz und so, war wirklich da die ganze Vorsorgepalette durchnimmst, kannst du das niemals zu 100% nicht ausschließen oder ausschließen in dem Fall, dass irgendwas passiert. Also du hast ja immer noch, du hast immer irgendwo ein Spiel mit dem Feuer, was du einfach als Risiko eingehst in dem Bereich. So, naja, wenn der Kardiologe bestätigt, dein Herz ist in Ordnung, du hast keine zu große Herzwand, Arterien sehen clean aus, keine Verkalkung oder irgendwas, der kann auch mal irgendeine Kleinigkeit übersehen. Du wirst niemals das Screening komplett vom ganzen Körper irgendwo haben, wo alle dann danach sagen, du bist kerngesund, du kannst machen, was du möchtest. Das ist einfach nicht möglich. Und das Risiko halt ist einfach irgendwo immer da. Aber was du halt eben machen kannst, ist halt diese Vorsorge, um das Risiko zu minimieren. Und das sollte eigentlich jeder, der sowieso in dem Sport einigermaßen Verstand hat, machen.
Und es ist ja schon so, dass wir jetzt mittlerweile echt viele Möglichkeiten haben, um Vorsorge zu treffen, so, ne? Aber dann ist natürlich auch wieder die Frage, wie viel Geld investiere ich in diese Vorsorge? Der Sport ist teuer. Du musst irgendwie dir was nebenbei aufbauen, dafür Geld verdienen. Du musst deine Miete zahlen. Du musst deine Supplements zahlen. Du musst irgendwann deine Super Subs zahlen. Du kannst dir dann SGLT2-Hämmer mittlerweile rein, du kannst dir 1000 Peptide reinhauen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass du nicht insulinresistent wirst zum Beispiel oder dass du keinen zu hohen Entzündungswert hast, keine antioxidantiellen Probleme. Aber willst du dann jeden Tag allein dafür 800 Euro ausgeben, weil ein Wert jetzt nicht in der Range ist? Oder ab wann gibst du das Geld überhaupt aus? Das sind ja alles so Fragen, die man sich stellen muss, ne? Stellt ihr euch die Fragen oder... Weil es geht ja immer besser. Man kann immer seine Bloodwork noch besser machen und dafür Geld ausgeben. Aber man kann auch sagen, ey, ich habe so und so viel Budget im Monat und das Geld gebe ich dann lieber aus für was, was mich sportlich muskulär voranbringt. Wisst ihr? Das ist ja auch wieder ein Zwiespalt, den viele haben.
Ich denke mal, können wir vielleicht mal so ein bisschen Justin als Beispiel mit reinnehmen. Der hat jetzt ja im letzten Podcast mit Jim Dan erzählt gehabt, der hat tatsächlich, weswegen er sich das den SGLT2-Hämmer geholt hat, ein LDL-Wert von über 160, mit dem er die ganze Prep über rumgelaufen ist. Er hat da genetisch wohl eine schlechte Veranlagung. Und deswegen hat er jetzt halt eben da sich zu entschlossen, sowas zu nutzen. Und das ist da, finde ich, so ein Beispiel, wo man wirklich sagen sollte, ja, du musst das jetzt dir kaufen, sonst, oder alternativ dafür dir jetzt irgendwie HGH oder irgendeinen Scheiß zu holen oder sonst irgendwas. Das ist dann einfach der falsche Anlass, wo du dann definitiv nicht das Geld sparen solltest, wo ich dann schon sagen würde, bei dem Wert ist es höchste Eisenbahn jetzt in der Hinsicht zu investieren, in eben diesen SGLT2-Hämmer, der natürlich aktuell recht teuer ist, aber der dich halt da auf jeden Fall etwas, ja, wenn es dann funktioniert, beschützen wird in der Hinsicht, ne? Weil die
Das war
Werte
aber
sind
jetzt ein
halt.
PCSK9-Hämmer. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der noch mit irgendwas mit R. Ne, das ist ja so eine Spritze, die du das Gym dann auch bei hohen LDL-Profilen. Die haust du dir einmal im Monat rein oder alle 2, 3 Wochen, je nachdem. Kostet einmalig 250 Euro. Ne?
Aber war kein SGL2 immer, oder?
Nee, das war ein PCSK9-Hämmer.
Ah,
Das ist eigentlich das
okay.
Medikament, was am krassesten die Blutfette supportet. Aber es kostet halt für 2 Wochen 250 Euro. Ne?
Ah, okay,
Das
als
viel.
Vertauschgeld, ja.
SGLT2-Hämmer ist natürlich auch ein weiterer Punkt für Nieren, Blutdruck und so weiter und so fort. Kannst du prophylaktisch mit reinnehmen. Aber andererseits, SGLT2-Hämmer erhöht euer Hämatokrit, bringen andere Probleme mit sich. Ihr müsst auf euer Flüssigkeitshaushalt mehr achten. Ihr müsst darauf achten, dass ihr jetzt keine Infektionen dadurch bekommt. Also, das ist auch wieder so eine Frage: Lohnt sich das für mich oder lohnt sich das für mich nicht? Weil, wenn wir wirklich alles nehmen, ne? Man kann natürlich auch mit Peptiden alles optimieren. Ich sage mal ein TB500, ein BPC, ein MOC oder auch ein SS31 oder ein SLUPP ergibt eigentlich in jedem Szenario teilweise mal Sinn. Ne? Aber gebe ich jetzt das Geld dafür aus? Oder gebe ich jetzt das Geld für 1000 Supplements aus, die Leber entlasten, noch mehr Antioxidantien? Weil ich sage euch, wenn ihr jetzt ein Blutbild macht und eure antioxidative Last bestimmt, jeder Bodybuilder, jeder, der diesen Podcast hört, okay, jetzt, außer ihr habt jetzt vielleicht, ja, okay, vielleicht jetzt keine Bikini-Athleten, aber jeder, der jetzt so Classic Physik, Enhanced Bodybuilding oder weiter drüber macht, jeder wird hohe Entzündungswerte haben. Und wie weit drücke ich die mit Antioxidantien? Oder können diese Antioxidantien, wenn ich mir jetzt jeden Abend 600 Milligramm, Glutathion reinhaue, auch wieder den muskulären Wachstumsreiz einschränken? Ne? Und das mache ich dann nur, wenn es extrem ist. Also diese Entscheidungsfindung in diesen ganzen Szenarien. Das ist ja auch das, was Bodybuilding irgendwie interessant macht und was ja die Kunst des Ganzen ist. Und wo viele Coaches überhaupt nicht drauf eingehen. Oder ich bin bei Stefan, ich bin jetzt im 6. Jahr bei Stefan. Oder denke ich, Stefan beschäftigt sich mit sowas jemals? Muss man sich damit überhaupt beschäftigen? Also, das ist halt so viele Fragen, die dieses Thema aufwirft.
Ja, bei diesem Wert, was ich glaube, Justin meinte, da bin ich es halt schon der klar, dass man sagen sollte, da würde ich was machen. Ne? Da würde ich dann nicht abwägen, ob ich mir jetzt einen günstigeren irgendwas Günstiges für die Citrus Bergamot meinetwegen höher dosiere oder jetzt halt das Medikament, was er da gerade drin hat. Ne? Das ist ja schon eine klare Abwägungssache. So, also das in so einem Fall, um die Frage zu beantworten, würde ich dann schon definitiv sagen, dass man da auf jeden Fall eingreifen sollte. Klar, ja. Aber wenn es darum geht, dass du vielleicht einfach deine Insulinsensitivität in einem fiktiven Szenario mit Mozi verbesserst, da würde ich halt sagen, wenn es Geld knapp ist, nein, dann lass es einfach sein, weil du dadurch deutlich mehr Möglichkeiten hast, Schritte, Cardio, so die ganze Geschichte, wo man auch sagen muss, Insulinsensitivität wird sowieso nicht bei uns Sportlern jetzt so krass schnell abkacken, dass man da jetzt sowieso nicht jetzt so krass das Ganze als oberste Prio sehen sollte. Klar, wollen wir es nicht herbeiführen, aber die Chance, dass es das eben passiert, ist einfach bei uns sehr gering so. Und da finde ich dann halt schon einfach irgendwo schwach zu sagen, ich packe es jetzt als on top, als Add-on drauf, um da vielleicht irgendwas rauszuholen, was mich aber im Endeffekt einfach nur mehr Geld kostet und ich es durch tausend andere Mechanismen, die deutlich günstiger, einfacher sind, auch bezwecken könnte.
Das
Gleiches Thema
stimmt.
mit Heilungspeptiden. So. Wenn du jetzt sagst, ich trainiere wie ein Idiot, so, will da jetzt mir tausend Heilungssachen reinkloppen, aber bin da irgendwie zu geizig, mir ein Trainingscoaching irgendwo zu buchen, um die Ausführung zu optimieren, was einfach dann die Ursache löst und nicht mit Ibu auf das Problem raufhaut, so nach dem Motto, dann auch so ein Ding. Also klar,
Hey,
gibt
aber
es Unterschiede.
hast du in der Peak-Off-Season mal eine Zeit, wo dir wirklich überhaupt nichts wehtat? Hast du das mal? Also ich habe es nie.
Nee,
Obwohl ich
ich auch nicht.
Trainingscoach habe, obwohl
Nee.
ich jemanden habe, der mein Mobility Programming macht, der mein Problem arbeitet.
Aber das sind wir, Moritz, weißt du? Und du weißt auch, wie andere drauf sind. Ne?
100%, ne? Da muss man einmal gucken, an welchem Punkt steht man und lohnt sich das jetzt für mich in diesem Szenario oder lohnt sich es für mich nicht, ne? Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Anfänger seid, 70 Kilo wiegt und ihr könnt die von mir aus, ihr regeneriert so schnell, dass ihr alle 2 Tage Beine trainieren könnt und euch nichts wehtut. Damals tat mir auch nichts weh und ich habe trainiert. Ich habe gestern gerade in meiner Story einen Rückblick gepostet, vor 4 Jahren, wie ich trainiert habe. Alter, what the fuck, denke
Schöne
ich
Dinge,
mir.
ne? So nach
Ja,
dem
und nichts
Motto.
tat mir weh. Nix. So, ne? Und jetzt trainiere ich kontrolliert wie Sau, Biomechanik-Coach und dies und das, jeder einzelne Satz wird abgefilmt und drüber geschickt. Und auf einmal tun mir Sachen viel mehr weh. Ne? Und dann ist natürlich ein anderer Punkt. Ne?
Man muss ja auch wirklich sagen, dass der Körper einem jungen Jahren, in den jungen Jahren schon wirklich sehr viel verzeiht. Sei es organtechnisch, aber eben auch, okay, bei den Organen kann man sagen, das wird irgendwann dich einholen und du kannst es jetzt nicht direkt unmittelbar merken, aber dich wird es irgendwann dann doch zurückholen, was du damals dann gemacht hattest, wo du anfangs meinst, dass es nicht so schlimm ist. Aber gerade so gelenktechnisch, da machen wirklich viele Leute so viel heftige Scheiße. Auch Thema Alkohol, so mit dem Leberthematik, so, da wird wirklich teilweise so viel Alkohol konsumiert. Wenn man sich mal so die Jugend von heute teilweise anschaut, wo dann wirklich der Körper aber da jetzt nicht direkt zerfällt und man sagt, du hast jetzt hier, bist irgendwie an einer Leberzirrhose oder muss man eine Dialyse oder irgend so ein Schwachsinn. Ne? Also das ist halt, der Körper ist in jungen Jahren schon wirklich sehr, sehr stabil, was es kein Freifahrtschein für sonst was sein soll, aber
Auch wieder ein guter Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Ne? Wenn mein Körper in jungen Jahren so stabil ist, warum gebe ich da nicht mehr Gas und nehme mal hinten raus Gas raus, wenn mein Körper nicht mehr so stabil ist? Ne? Oder was, wenn ich jetzt gerade perfekte Werte habe und schon weiß, Bodybuilding werde ich jetzt mein Leben lang machen, ich bin ein guter Amateur und kann es jetzt mit 22 zu Profi schaffen. Ne? Warum nehme ich dann jetzt mal statt von mir aus 1,1 Gramm Stoff auf und nicht einfach mal 2,2 und 20 Einheiten HGH, wenn das mir diesen Sprung in kurzer Zeit ermöglicht und mein Körper das jetzt noch mitmacht und ich nicht weiß, ob mein Körper das in 30 Jahren mitmacht, frage ich jetzt mal provokant.
hat der Roman Fritz gesagt in seinem Podcast, ne, wem auch immer das gewesen ist, keine Ahnung. Ich glaube gar nicht, kurz war das gewesen. Weil er das halt meinte, wenn er eine Sache hätte ändern sollen damals in den jungen Jahren, das wäre halt dann direkt dieses voll into it. Ne? Aber ja, also das wäre jetzt, glaube ich, nicht der Ansatz, den man so bestätigen würde. Also wie der Rauls Meinung so ist, aber finde ich ein bisschen schwierig. Ich kann ja aus mehreren Sichtweisen irgendwie beurteilen.
Also ich glaube, ich bin da einfach eine sehr zu vorsichtige Person, dass ich da sagen würde, ich gehe all in und mir ist alles scheißegal. Ja, keine Ahnung, also schwierig.
Das ist generell ein sehr schwieriges Thema, ne? Aber wenn du sagst, du bist eine zu vorsichtige Person, meinst du, du kannst dann genau das machen, was es braucht, um ganz vorne im Open Bodybuilding mitzuspielen?
Also ich sag mal so, ich habe das Glück, dass ich glaube es nicht viel brauchen, wirklich gut zu sein. Das denke ich, ist jetzt so ein bisschen mein Vorteil, sonst hätte ich auch mit 22 gar nicht so ein Ergebnis erzielen können. Ja, das war sicher auch ein Teil der Entscheidung zum Open-Wechsel. Weil hätte ich jetzt da irgendwie gesagt, ja, ich brauche für Amateur schon keine Ahnung wie viel, um da Profi zu werden. Und ja, so, es ist wirklich schwierig zu beantworten.
Also, wie gesagt, wichtig ist, dass man halt Fortschritte macht, das ist auch mal für die Zuhörer, ne? Dass ihr jedes Jahr
Ja.
besser werdet. Und man verkürzt sich auch irgendwie die Zeit hinten raus, wenn man sich zu früh kaputt macht. Auf jeden Fall, ne? Aber ich kann schon absolut verstehen. Du bist jetzt 22, du hast eigentlich Bock, nur Bodybuilding zu machen, ne? Was, und du merkst, du baust mit sehr wenig auf jeder Ebene, ob es jetzt Training, Ernährung oder auch PEDs oder sonst was ist, sehr gut auf, ne? Was, ey, ich habe so gutes Potenzial. Und ich will eigentlich Bodybuilding Vollzeit machen. Warum gebe ich jetzt nicht einfach mal 2 Jahre alles, was geht, rein und bin in 2 Jahren Profi-Bodybuilder und kann davon leben? Ne?
Moritz, du weißt ja auch, dass du von Bodybuilding alleine nicht leben kannst. Ne? Wenn er jetzt mit auf die Medikamente bezogen Intuit voll alles reingehen würde, würde er Profi sein. Wie Profis haben wir in Deutschland, die vielleicht 2K Follower haben und auf dem YouTube Fillet of Eating 500 Views bekommen. Ne? Also das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass du dann automatisch Profi bist und davon leben kannst. Also da musst du dann halt voll Intuit gehen im Sinne von Social Media, dein eigener Merch, Coaching, geile Präsenz und dazu Profi. Das ist halt diese Kombi aus einem ultra
Genau.
stabilen Paket, das wir alle irgendwo uns wünschen. Aber deswegen so dieses voll Intuit rein Bodybuilding wird dir eigentlich nur halt deine Leidenschaft befriedigen, aber nicht das, was du dann durch den eigentlichen Sport damals, was ja viele bekommen haben, wenn du da wirklich gut gewesen bist, hast du Sponsorenverträge bekommen, wo du fix im Monat von 5K bekommen hast oder sowas, was dann wirklich die guten Profis damals bekommen haben, was ja irre ist. So, da würde man heute von träumen. So, das ist dann halt einfach nicht mehr die Realität, wo man nicht sagen könnte, ich kann mich auf dem Sport ausruhen, wenn ich Profi bin. Das ist ja einfach nicht so.
Ja,
Ist auch
klar.
schwierig hier in der Schweiz, habe ich das Gefühl. Auch Social Media technisch. Also die meisten Sachen werden eigentlich nur lokal ausgestrahlt. Also bei mir jetzt persönlich. Ja, also und auch Sponsoring. Also wir haben jetzt, glaube ich, keine große Marke hier in der Schweiz, wo man einfach so sagen könnte, das wäre was. Das
Eher
ist ja
sind
eigentlich
es,
auch.
ja.
Ist ja eigentlich auch egal, oder? Weil im Endeffekt, wenn du jetzt jemanden hast, der dich sponsern wollen würde, würde er mit dem Code, den du dann da bewerben könntest, theoretisch auch andere erreichen, oder? Also.
Das auf jeden Fall, aber jetzt auch so zum Beispiel, jetzt, wenn du in der Schweiz bist und du willst bei ESN bestellen, hast du erstens viel die teure Preise. Also ein ISOCLEAR kostet ungefähr, glaubst du, 65 Franken eine Dose. Und das ist ein Euro, fast 70 Euro.
Krass. Alter,
Und
was?
dann zahlst du halt noch meistens Lieferung drauf. Das wäre schon mal ein Punkt, wo man sagen kann, das wäre ein bisschen kompliziert jetzt, wenn du als Schweizer, ich sag mal, eher seine Sponsoring hast, weil dann vielleicht nicht unbedingt jeder irgendwie mit deinem Code aus deiner Community der Schweiz was bestellen möchte. Ich selber habe ein Postfach, wo ich es nach Deutschland halt liefere. Sonst wäre es mir auch viel zu teuer. Ja.
Hat nicht Marvins Sponsor Moritz oder war es auch Raul Outfit, wie die heißen?
Die aus Österreich.
Die liefern
Aus
gar nicht in
Österreich.
die Schweiz.
Ah,
Das
okay.
kannst du nur über diese, über Hardware Subs kannst du das bestellen.
Ah,
Ist
okay.
auch eine Firma hier. Aber die haben auch recht teure Preise. Deswegen.
Ja, da habe ich mit Anthony neulich drüber gesprochen. Der kommt jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt im 1.6. wieder zurück bei ESN, weil die jetzt in Frankreich auch wieder ein bisschen größer geworden sind. Aber wenn du wirklich Französisch sprechen bist, in Deutschland wohnst, dann kannst du auch ein guter Pro sein. Wenn es in deinem Land niemanden juckt, ist es halt schon ein bisschen schwierig, ne? Aber natürlich hast du dann viel mehr Spielraum. Wenn du so Riesensprünge machst, das ist ein Social Media ein Blickfänger, weil du dann weißt, wie du dich verkaufen musst. Raoul hat da viel Zeit reingesteckt, weil der weiß, wie man Reels bearbeitet und so weiter und so fort. Das kannst du auf jeden Fall schon dafür nutzen, ne?
Das ist halt ein Sprungbrett, ne? Du
Safe.
musst halt nur gut umsetzen können, auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall, safe.
Ja, und nutze ich dann direkt den Fünfer als Sprungbrett oder springe ich erstmal vom Einer und mache kleine Schritte. Aber wenn diese kleinen Schritte mich dann daran hindern, auch auf anderen Ebenen quasi das Vollzeit zu machen, weil ich einfach weniger wachse, auch jetzt auf Social Media und grundsätzlich langsamer Geld verdiene über Codes oder sonst was, ja.
Gut, ich muss schon sagen, ich bin jetzt diese Season schon komplett all in gegangen. Also da haben wir schon nicht Vorsicht geboten. Wir haben da wirklich auch gegen Ende haben wir schon hart sind wir reingegangen mit dem Defizit, um das Condition nochmal zu verbessern, weil ich habe jetzt den Overall knapp nicht gewonnen. gegen Lukas, der war, glaube ich, auch schon einiges älter. Und ja, Schweden, denke ich, hätte ich schon Potenzial gehabt. Also so ist es nicht. Ich sag mal so, in der Offseason kannst du, es ist nicht immer so, dass mehr, sondern weniger ist meistens mehr. Und Offseason sollte man ja auch langfristig angehen. Ja.
Ja. Wobei ich da war so ein bisschen, also ich kann vielleicht als cool so ein bisschen Diskussion irgendwie aufzumachen. Weiß nicht, wie du siehst, Moritz, aber ich sehe das genau andersrum. Das ja, weil Muskulatur aufzubauen ist ja leichter, als sie zu erhalten. Und wir wissen ja alle in der Diät, wenn du jetzt nicht im Recomp oder sowas hast oder ist nicht die überkrasse Auftragslage, wirst du ja in den ersten Wochen jetzt nicht, oder ja doch, ersten Wochen wirst du noch aufbauen können, aber gegen Ende halt hin gerade nicht. Und da geht es wirklich darum, mir wirklich nur die Härte zu bringen und halt die Muskelmasse zu erhalten. Und aber das aufzubauen im Sinne von neue Muskulatur zu bilden, denke ich schon, dass da mehr für benötigt wird, von Essen generell, was du reinsteckst, als in der Diät selber.
Stacks sind natürlich der Progress Driver einfach. Ne? Im Aufbau hast du den RSS als Progress Driver und brauchst dafür auf anderen Ebenen, um zu wachsen, weniger. Und in der Diät fällt halt dieser Progress Driver des Essens weg. Und den musst du dann halt irgendwie kompensieren, wenn du weiter wachsen willst in die Show, was natürlich auch mal nur möglich ist, wenn der Progress Driver auf Enhancement-Ebene in der Offseason deutlich geringer war, muss man auch mal klar sagen. So, wenn du da schon alles 100% hast, dann kannst du in die Prep nicht wachsen. Aber ja, auch wenn du wirklich in einem krassen Defizit bist bei 6, 7% KFA, ist natürlich auch der Muskelerhalt irgendwann mit wenig schon schwieriger. Ne? Sonst würden ja die ganzen Netties nicht alle Muskeln verlieren, wenn die Stage Conditions gehen. Und die verlieren ja alle Muskeln, muss man ja klar sagen. Ne? Ja, aber natürlich ist es auch wieder so, mehr Enhancement ist auch wieder mehr Entzündungswerte. Ne? Und was machst du mit diesen Entzündungswerten? Nimmst du jetzt hier mal ein Peptid für, um die Entzündungswerte zu drücken, nur um das weitermachen zu können? Ist das der nachhaltige Weg? Und inwiefern kann der Weg überhaupt nachhaltig sein im Bodybuilding? Alles Fragen, die man sich als Athlet stellen muss und wo ich es auch nachvollziehen kann, dass es für viele ein total schwieriges Thema ist, die jetzt auf diesen Podcast hören und die selbst vor der Entscheidung stehen, was sie wann, wie machen, handhaben wollen. So, ne? Weil grundsätzlich, was Medikamente angeht, grundsätzlich, jedes Medikament, das kann man ja auch mal dazu sagen, hat auch wieder eine Nebenwirkung. Das heißt, ein Medikament würde ich eigentlich nur nutzen, wenn die Wirkung, die Nebenwirkung überwiegen, ne? Und nicht jetzt einfach prophylaktisch alles reinschmeißen, wie es viele auch machen. Aber ja, das ist wirklich ein Thema, was komplex ist und was sehr individuell ist und wo man auch jemanden haben muss, den man da auch irgendwie, ja, der ihn da irgendwie leitet, weil sonst verliert man sich da drin, ne? Also gerade junge Leute, deswegen sucht euch einen Coach und ja, man muss schon mit wenig sehr gut werden können, um richtig gut zu werden, ne? Und wenn man richtig gut werden kann, dann lohnt es sich vielleicht auch irgendwann ein bisschen mehr zu machen. Aber ja, wenn ihr richtig viel braucht, um einigermaßen gut zu werden, wie wollt ihr dann richtig gut werden? Da muss es dann auch wieder dieser Realismus dann teilweise fehlen. Und das ist echt, ja, da muss man jemanden haben, der ehrlich sein Potenzial einschätzt. Und die Entscheidung, was man macht, liegt natürlich trotzdem bei jedem anderen, bei jedem selbst, ne? Wie viel wert es einem ist und wie viel, ja, wie abhängig man auch von diesem Sport ist. Ne? Nicht jeder hat das Privileg zu sagen, ey, ich habe ein Studium gemacht, ich kann dies und das machen. Weil viele haben sagen, ey, ja, ich habe eigentlich nicht viel und das ist meine Chance. So, ne? Ja, sehr komplexes Thema, muss man auf jeden Fall sagen. Ne? Ja, aber trotzdem, man möchte natürlich auch als Athlet auch wieder einen Punkt. Ich möchte auch irgendwie Vorbild sein für andere. Ne? Und bin ich jetzt ein Vorbild, wenn ich jetzt auf Instagram die ganze Zeit poste, oh, ich nehme 5 Gramm Stoff und wachse damit so krass? Kann ich mich dann hinstellen und sagen, ey, ich bin jetzt ein gutes Vorbild, oder wenn das jemand nachmacht, dem geht es dann richtig scheiße. Aber du willst ja trotzdem authentisch sein und sagst nicht, ich habe jetzt 30 Kilo Muskeln aufgebaut mit einer TRT.
Ja,
Schwierig.
zweischneidiges Schwert, auf jeden
Wo
Fall.
ordnest du dich ein?
Ja,
Ja.
absolut.
Sehr komplexes Thema. Da könnt ihr uns ja auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil das wirklich, was wirklich cool ist, ne, das hatten die Leute früher nicht. Es gibt zum Beispiel der Mike von Vic aus dem Real Bodybuilding Podcast, der ist 45 oder so, über 40. Der hat noch nie in seinem Leben Blutbild gemacht. Das früher hat er das erste Mal gemacht, er mal das erste Mal Blutbild. Ne? Und früher war es überhaupt nicht gang und gäbe. Und trotzdem sind nicht so viele Leute daran gestorben, muss man sagen. Oder zumindest, ja, ich meine, von den Mr. Olympia-Gewinnern leben fast alle noch. Frank Colombo ist jetzt vor kurzem gestorben, ja, aber sonst leben eigentlich die meisten noch, die Mr. Olympia waren. Natürlich gibt es da Leute, die gestorben sind, aber die gibt es auch in anderen Bereichen. Und jetzt haben wir
So
wirklich die
ist.
Möglichkeit, das wirklich gesund anzugehen durch die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, und da viel zu machen. Aber nutzen wir jetzt diese vielen gesundheitlichen Möglichkeiten, die wir haben, um dadurch dann einfach noch mehr Gas zu geben? Oder nutzen wir das, um es langfristig gesund zu machen?
Ja. Ich denke, wenn du irgendwas in der Genetik bei dir am Schlummern hast, wird es ausbrechen, auch wenn du wirklich alles optimierst im Sinne von Blutbild und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Sache, die man halt einfach nicht in der Hand hat und zum Großteil einfach von Gott gegeben ist und dann einfach irgendwann eintreten wird oder halt eben nicht so. Das ist einfach, glaube ich, irgendwo schon ein Teil, den wir nicht direkt beeinflussen können. Aber ich bin der Meinung, dass man schon trotzdem alles machen sollte, was in der eigenen Macht steht, um das Risiko zumindest zu reduzieren. Weil, mein Gott, so, das ist jetzt ja auch irgendwie kein Hexenwerk, ein Blutbild mal zu machen, so. Und dann nimmst du halt mal das Geld in die Hand und checkst deine Werte ab, so. Und kannst dann jedenfalls in den Bereichen gegensteuern, wo du halt irgendwo Defizite hast, damit es dann, wenn es dann so weit kommt, einfach später der Fall ist. Also, ne, das ist ein bisschen sarkastisch gerade und irgendwie auch ein bisschen moralisch schwierig, da jetzt so was zu sagen. Aber jeder, der keine Blutbilder macht oder sich mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt, wenn er sich schon dafür entscheidet, das Ganze zu machen, ist einfach meiner Meinung nach komplett verantwortungslos und dämlich und auch selber schuld, wenn er nachher von oben runterguckt auf uns und sagt oder und dann merkt, warum bin ich jetzt hier schon oben und noch nicht so. Du bist einfach halt ein Idiot und hast selber Schuld. Fakt aus.
Aber jetzt Folgendes. Ich möchte Profi-Bodybuilder werden, ne? Und ich habe ein gewisses Budget im Monat zur Verfügung. Woran investiere ich? Investiere ich als erstes in einen Coach? Investiere ich noch in jemanden zusätzlich in einen Trainingscoach, der meine Biomechanikprobleme behebt? Investiere ich in Supplements? Investiere ich vielleicht in Fleisch, was hochwertiger ist? Oder in nachhaltige Lebensmittel? Investiere ich in Peptide, die mich vielleicht gesund halten, investiere ich das in PEDs, investiere ich das in GH? Guck mal, es gibt so viele Dinge, die man abdecken kann und man hat ja nur ein gewisses Budget. Und wie verteilt man am sinnvollsten dieses Budget? Könnt ihr da irgendwie aus eurer Sicht mal für die Zuhörer eine Auflistung machen, was ihr an allererster Stelle machen würdet und wofür sagen müsst, da müsst ihr auf jeden Fall das Geld für haben und das ist das, was on top kommen kann, wenn man das Geld überhaupt.
Auf jeden Fall, also ganz klar für mich. Soll ich anfangen, Raul, oder willst du?
Ja, fang du mal an, da kann ich mir ein Beispiel nehmen.
Also im Endeffekt, ne, ich glaube, ein Coach ist das Erste, was man sich nehmen sollte, um irgendwas in der Richtung zu entscheiden, weil einfach von Anfang an die Grundlage stimmen sollte. Da meine ich einfach, dass du strukturiert an das Ganze rangehst, im Sinne von Trainingsplanung, Ernährungsplanung, mit wöchentlichen Check-ins arbeitest, um überhaupt den Fortschritt zu vergleichen, dass du irgendwo eine gewisse Vergleichbarkeit überhaupt hast und nicht irgendwo in irgendwas Leeres arbeitest und gar nicht weißt, was du jetzt gerade gemacht hattest, was eben zu den Erfolgen geführt hat. Also Coach und Trainingscoach würde ich fast auf eine Ebene stellen. Gut, vielleicht den Trainingscoach minimal drunter, weil natürlich musst du auch irgendwo erstmal wissen, was du überhaupt machen sollst. Und da gehört auch Ernährung zum
Aber
Coaching dazu.
suche ich mir nicht eh erstmal einen Coach, der auch Training machen kann?
Ja, gut, das nochmal, also ich dachte, wir müssen jetzt in dem Bereich das mit
Nö, du
investieren, oder?
kannst es frei
Ah, okay.
aussuchen, ne?
Okay, dann auf jeden Fall ein Coach, der alles gut abdeckt, würde ich eher wählen als zwei verschiedene Coaches, die in den Bereichen jeweils perfekt sind, wenn du halt auch gerade vom Budget her limitiert bist. Genau, danach auf jeden Fall in Bezug auf Lebensmittel, dabei jetzt nicht das Hochwertigste. Also bin ich auf jeden Fall fest der Meinung, dass hochwertiges Fleisch dich nicht besser macht als das Billige vom Discounter. Bin ich zu 1000% von überzeugt, dass
Kennst
es
du noch
so
von
ist.
Dennis Reinhold, wo er mir gesagt hat, ich brauche rotes Fleisch, das macht Muskeln?
Ja, also völliger, das ist so, habe ich auch früher. Ich habe auch echt von meinem Ausbildungsgehalt damals immer die teure Tartare gekauft. Ne? Also im Endeffekt Filet durch den Wolf gezogen. So. Natürlich schmeckt es halt saugeil, aber dadurch habe ich keine mehr Muskeln aufgebaut. Also wirklich, das Thema Bioqualität habe ich auch früher, wie gesagt, echt oft dran glaubt, aber nein. Du kannst die billigen Haferflocken kaufen, du kannst die billigen Eier kaufen. Wenn es halt in deiner moralischen, ethischen Sichtweise nicht den Tieren gegenüber fair ist, ist ein anderes Thema, was ich auch vollkommen verstehen kann. Aber jetzt rein auf den Erfolg bezogen, definitiv scheißegal, was du da kaufst, so hart und traurig es auch klingt, aber ist es wirklich so. Wie gesagt, die Grundbasis an den Lebensmitteln, nicht jetzt darauf zu achten, irgendwas ultra hochwertiges zu kaufen. Und dann natürlich, wenn du jetzt in der fiktiven Welt irgendjemand das machen sollte, ne, die Basis eben an der Komponente, die dich halt eben weiterbringt. Und ganz hinten angelistet sind irgendwo solche Sachen wie Supplemente und Peptide. Und auch Supplemente, ja. Supplemente für mich auch einfach mittlerweile so einen enorm geringen Stellenwert haben. Da wird so viel verkauft, wo du so viel verdammt Unmengen an Geld lassen kannst, wo dann Sachen genommen werden, irgendein Base-Powder-Produkt, wenn es draußen warm ist, du dafür auch mehr salzen könntest, ein bisschen mehr Kaliumquellen implementieren könntest in der Ernährung, wo einfach sagen musst, das ist einfach wirklich das komplett, wo einfach komplett am falschen Ende investiert wird, wo du eigentlich hättest deutlich anderswo investieren sollen, was deutlich mehr nach vorne bringen würde. Ja, das wäre so meine Einteilung, glaube ich.
Ich würde auch erstmal sagen, also bevor man überhaupt diesen Schritt wagt, sollte man sich eine genügende Einkommensquelle haben. Für mich wäre jetzt auch der Coach an erster Stelle auch jemand, der das Training auf jeden Fall machen kann. Der dir auch dann wirklich sagen kann, was du alles brauchst, ich sag mal im Aufbau oder in der Diät. Und was für mich sicher am wichtigsten ist, dass man sicher mal diese ganzen gesundheitlichen Checks einfach auch, also dass man die zahlen kann. Und dann danach noch schaut, was man jetzt für Medikamente einbaut. Und das dann so anhand des restlichen Budgets bestimmt. Genau. Und was Lebensmittel angeht, denke ich jetzt, das wird man ja vorhin auch schon ein bisschen sich Gedanken gemacht haben. Da wird sich ja nicht groß was ändern. Einfach die Essensmengen. Und in der Schweiz ist das Zeug so teuer, muss ich ehrlich sagen. Da kacke ich auch voll auf die Qualität. Da
Was
könnte
kostet
ich
so
auch
ein
wirklich
Kilo
sagen.
Bio-Hähnchen in der Schweiz? Das würde mich mal interessieren.
Ich weiß, dass du für 100 Gramm Hähnchen auch schon bis zu 20 Franken ausgeben kannst, wenn es von so einem
100 Gramm oder ein Kilo?
100 Gramm.
Bio-Hähnchen. Also 200
Ja.
Franken, das sind 260 Euro für ein Kilo Hähnchen für 200
Wahrscheinlich schon,
Gramm.
ja.
Ach so, du hast umgerechnet. Ach, sorry,
Also
ja, gut.
ich habe einen Kollege, der kauft immer von so einem Bio-Hof, so Uli-Hof heißt das Ding in der Schweiz. Ich glaube, der hat für wirklich 100 Gramm Hähnchen zahlt der so bis zu 20 Franken. Und da kannst du auch für so 200, 400 Gramm Rind zahlst du so um die 60 Franken. Aber jetzt so basic im Einkaufsladen, muss ich kurz überlegen, da zahlst
Also
du.
du kannst wirklich für ein Kilo Hähnchen 250 Euro zahlen in der Schweiz.
Ja, ich glaube schon, das
Ich
sollte
esse
passen.
am Tag 800 Gramm. Stell dir vor, ich mache das in Bio.
Aber
Was gebe ich denn aus im Monat? 200
das
Euro
sind.
am Tag. Das sind dann auf den Monat gerechnet, sind das dann, warte mal, was?
Also, wenn man das so im Laden selber Bio-Hähnchen ist natürlich nicht so teuer, aber wenn man das halt so
Dann
exklusiv
gebe ich
genießt.
6.000 Euro im Monat für Hähnchen aus.
Ja, wir
Kommt
gehen.
Samson Dollars Rechnung doch hin mit dem 10k im Monat für Essen.
Digga, es gibt natürlich.
6.000 für Hähnchen im Monat. What the fuck?
Wir haben natürlich hier auch Aldi und Lidl, da zahle ich, glaube ich, für 700 Gramm Hähnchen 10 Franken. Und in der Migros zahlst du für, ich glaube, 400 Gramm um die 16 Franken.
Hä? Was war nochmal 700 Gramm, was du erst meintest?
Und das ist im Lidl Aldi bei uns. Zahlst du 10 Franken. Und
Also
Migros ist.
12, 13 Euro.
Und in der Migros Coop zahlst du für 400 Gramm ungefähr, so wie ich es im Kopf habe, um die 16 Franken.
Und was
Das
ist der
ist
Unterschied zwischen Mikro und dem Aldi?
kein großer Unterschied.
Ah,
Keine
okay.
Ahnung, ich weiß es nicht. Und das ist dann halt wirklich auch normales Pulle. Dann gibt es natürlich noch Schweizer Pulle, was hier, also Hühnchen, sorry, was von der Schweiz kommt, das ist dann nochmal teurer.
Aber 700 Gramm für den Preis ist bei uns nicht ganz weit weg. Also bei
Nee.
uns ist ja ein Kilo so 10 Euro, 11 Euro, bei 10 schon günstig ist
Netto
mittlerweile.
immer 8 Euro, beste. Ich sage euch, wenn ihr in Norddeutschland einkaufen geht und Hähnchen kauft, immer bei Netto kaufen. Gut, Böhnholz, beste Hähnchen, was es gibt. 8 Euro Kilo.
Echt? 8 Euro? Warum muss ich
8
mal
Euro bei
checken?
Netto, beste. Seit,
Good
ich baue
news
das ohne
ist.
Scheiß, seit 7, na, seit 8, 9 Jahren immer Netto.
Also mein Budget beim Essen ist schon ziemlich hoch, muss ich ehrlich sagen. Also auch Gemüse ist hier auch sehr teuer. Auch schon Tiefkühlgemüse. Zahlst du gerade für so eine Packung auch um die 5 bis 7 Franken?
Crazy.
Ja.
Letztens einen Podcast gehört, wo die so ein bisschen die Preise in Amerika verglichen haben. Und da ist es halt so, dass Fleisch tendenziell recht günstig ist, dafür aber sowas wie Reis oder auch halt eben Gemüse dafür wieder recht teuer. Da zahlst du dann halt so gefühlt für 500 Gramm oder ein Kilo Basmati-Reis gefühlt den Kilopreis für Chicken, was du hier zahlen würdest. Also das ist wieder so ganz verschoben irgendwo. Deswegen hast du wahrscheinlich auch diese geilen Fleisch, diese coolen Fleischauswahlmöglichkeiten mit irgendwie Lean Beef und sowas. Ja.
Also auch was so Cheat Meal angeht, wir zahlen hier locker für einen Döner auch schon bis zu 14 Franken.
Oh, das ist
Also.
aber hier auch nicht mehr ungewöhnlich mittlerweile.
Digga,
Also
18
17
Euro
Euro
für
für
einen
einen Döner.
Döner? Hast du mal
Oh.
18 Euro für einen Döner bezahlt? Ich nicht.
Wir
Also so
haben
ein.
hier. Sorry, ja.
Also 18 nicht, aber ja, ich muss auch umrechnen. Das war noch ein bisschen mehr als die Franken dann. Aber also 13, 14 Euro für einen Döner ist schon so auch Berlin teilweise nicht mehr so unwahrscheinlich groß.
Na gut.
Da gibt es auch noch die exklusiven Döner von Ayverdes. Da zahlst du, glaubst du, für einen Döner 25 Franken. Das ist, ja, das ist wirklich bescheuert.
Noch besser als 100 Gramm Hähnchen für 20 gewesen.
20 Franken.
20 Franken, das war es. Ne?
Das ist der
Also
Hammer.
kann wirklich, wenn du wirklich da kein Budget hast und wirklich auf Bioqualität von so einem exklusiven Hof gehen möchtest, kannst du das schon, das Geld da hier, also dann kannst du wirklich auf den Preis kommen. Aber das würde ich jetzt niemals machen.
Wenn er das wenigstens mehr Muskeln aufbauen würde, so das wäre.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Ja, unglaublich. Ne? Krass, okay.
Ja.
Ja. Also würdet ihr sagen, an erster Stelle, wie gesagt, Coach. Und was bei der Ernährung angeht, wenn dann sagst, das Geld für die Ernährung ist ein bisschen knapp, dann kann man ja auch mit dem Coach sprechen, ob man vielleicht auf günstigere Lebensmittel zurückgreifen kann, ob man zum Beispiel viel über Haferflocken machen kann, ob man viel über Toast auch gegebenenfalls machen kann, über Magerquark als Proteinquelle. Na, da lässt sich ja vieles machen. Ne? Und man muss dann nicht das teure Mandelmus reinnehmen, seine ganze fette über Mandelmus oder Avocados decken, die arschteuer sind. So, ne? Ja, okay. Also schöner Rundumschlag hier gewesen. Ja,
Fragen bekommen, Bruce?
was denn?
Alle Fragen
Ich
bekommen?
finde, wir haben eigentlich ganz gerade einen relativ guten Abschluss dahingehend gefunden, finde ich, zu
Okay.
dem Thema.
Ja.
Also vielleicht nochmal zusammengefasst, die Basics müssen stimmen. Ne? Ihr müsst eine finanzielle Grundlage haben, Bodybuilding zu machen. Ihr müsst am besten, es spart euch viel Zeit und viele Fehler, wenn ihr euch früh einen Coach holt. Ja, und gerade wenn man langfristig Bodybuilding machen möchte, die Zeit läuft euch dann weg. Und es gibt ja auch viele Beispiele, die jetzt wirklich noch im Alter sehr gut sind. Ne? Zum Beispiel John Jewett macht das genau andersrum. Der gibt jetzt im Alter, weil er sieht, okay, ich bin weit gekommen und ich möchte jetzt noch weiter kommen. Jetzt gibt er noch mal mehr Gas. Und vielleicht haben viele die Chance, die zu früh Gas geben, diese Chance gar nicht mehr hinten raus noch mehr Gas zu geben. Ne? Und ja, man ist ja auch so, ein Bodybuilding ist ja eine gewisse Muskelqualität wichtig. Ne? Und das, ich mag das Wort an sich nicht, aber man sieht anders aus, wenn man seit 10 Jahren trainiert, als wenn man nach 2 Jahren trainiert, selbst wenn man gleich viel Muskelmasse hat. Das ist ja auch einfach so. Ne? Und die meisten haben mit 35 ihren Peak. Und man will ja diesen Peak, wo man wirklich maximal gut aussehen kann, auch irgendwie noch gesund erreichen kann und nicht viel zu früh peaken und dann auch auf jeder Ebene mitwachsen. Die Taille wächst dann auch, wenn man zu viel Gas gibt und so weiter und so fort. Logischerweise, wenn man zu viel Sachen pusht, IGF-1 und Essen und so weiter und so fort. Also, ja, so verlockend das auch ist und so viele Möglichkeiten es auch gibt, es ist trotzdem wichtig, ja, sich Zeit zu nehmen, einfach auf jeder Ebene zu wachsen. Und auch zu Gas zu geben, aber nicht zu overpacen, sonst verbrennt man. Da gibt es ja leider zig Beispiele von, wie der Les Macabre leider zum Beispiel oder auch andere. Ne? Genau,
Genau, vor
cool.
allem nicht nur im sportlichen Bereich, sondern also nicht nur im körperlichen Bereich Krankheitsthema, sondern auch vom mentalen Burnout-mäßig. Ne? Also kann sich halt auch overpacen, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt mit Social Media voll krass durchstarten, so. Da halt auch so der Reminder. Ne? Das ist dann auch wieder so ein Ding, wo man wirklich aufpassen muss und ja, einfach da der Balance finden muss, um nicht zu krass alles zu schnell perfektionieren zu wollen.
Ja.
Definitiv.
Okay, slow and steady wins the race. In dem Sinne, Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Danke, Raoul, dass du hier deine Story geschildert hast. Ne?
Danke vielmals.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, sowas früh zu erkennen, dass man da so Probleme hat? Oder würdest du sagen, rückblickend, hättest du vielleicht früher mal einen Check machen sollen? Oder kann man da irgendwas vorbeugen? Weil jetzt haben vielleicht einige Angst, dass sie genau das Gleiche passiert. Die sagen vielleicht, ey, ich hatte da auch so Probleme. Gibt es da irgendwas, was man prophylaktisch machen kann, was du Leuten empfehlen würdest zum Abschluss?
Definitiv, also ich hätte sicher im Kindesalter oder auch schon ein bisschen später, kommt drauf an, einfach einen normalen Ultraschall machen. Das hätte, also dadurch hätte man schon gesehen, ob man das hat oder nicht. Habe ich halt nie gemacht. Ultraschall jetzt da beim Darm. Ja, das sollte man sicher machen. Und das kommt auch nicht einfach so. Das, entweder ist es angeboren oder man hat es nicht. Genau.
Also würdest du sagen, wenn man langfristig Verdauungsprobleme hat, lohnt sich das schon mal irgendwie per Ultraschall drauf zu?
Ja, definitiv, definitiv.
Okay, cool. Gut, Männer, ich danke euch für eure Zeit. War sicherlich eine interessante Runde, auch zu dritt. Und mich würde wirklich mal in den Kommentaren interessieren, wie euer Sichtpunkt, eure Sichtweise zu dem Thema ist, weil es natürlich da viele Wege und Möglichkeiten gibt, ne? Und die ganzen Gesundheitsmöglichkeiten natürlich auch ein höheres Risiko irgendwie ermöglichen. Aber ja, wie ihr da die Risikoabwägung einfach für euch selbst trefft oder wie ihr das seht. Würde mich interessieren. Lasst Raoul, lasst Ole ein Abo da, supportet die Jungs. Das ist kein Wort, das kostet nichts. Und lasst gerne hier auch ein Like da und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit Folge 154, glaube ich. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mach's gut, ciao, ciao.
Peace.